Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon nach halb. Ich eröffne hiermit die 16. Sitzung des Ausschusses für Sport und Ehrenamt und begrüße alle ganz herzlich. Aus dem Bundeskanzleramt steht uns, wie gewohnt, möchte ich dann doch sagen, die Staatsministerin Dr. Christiane Schenderlein bis ungefähr 15.50 Uhr oder so zur Verfügung. Danach sind wieder Verpflichtungen im Plenum da. Dann haben wir die Abteilungsleiterin Sport und Ehrenamt Dr. Babette Kippele und Herrn Dr. Spitzer, Referatsleiter. Auch Ihnen natürlich ein herzliches Willkommen. Gleichzeitig auch allen Ressort- und Ländervertretern, die sich auch zugeschaltet haben. Ich möchte alle herzlich begrüßen. Dann begrüße ich, da sind Sie, eine Gruppe junger Menschen, die ein Praktikum machen im Deutschen Bundestag. Und Sie werden heute uns, glaube ich, zuschauen, weil Sie sich für die Arbeit des Deutschen Bundestages interessieren, wurde mir gesagt. Einige nicken, also auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Und Sie können heute diese Ausschusssitzung live verfolgen. Die Sitzung ist wieder öffentlich und wird auch live übertragen, steht dann ab morgen in der Mediathek zur Verfügung. Bevor wir einsteigen, würde ich Sie alle einmal bitten, sich zu erheben. Wir gedenken Dr. Karl Quade, der am zweiten Weihnachtsfeiertag im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Dr. Quade war eine herausragende Persönlichkeit des deutschen paralympischen Sports. Zunächst hat er die paralympische Familie als aktiver Sportler im Standvolleyball bereichert und gewann nach einer Silbermedaille 1984 in New York bei den Paralympics 1988 in Seoul die Goldmedaille. Insgesamt trat er dreimal bei Paralympischen Spielen an. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Leistungssport aufs Engste verbunden. Er betreute die deutsche Mannschaft bei 15 Spielen als Chef der Mission und konnte dort seine Erfahrung als Aktiver einbringen. Ab 1995 war er über 30 Jahre lang Vizepräsident im Deutschen Behindertensportverband. Sein berufliches Leben war ebenfalls vom Sport geprägt. Zunächst als stellvertretender Direktor des Bundesinstituts für Sportwissenschaft, dann als Referatsleiter in der Abteilung Sport des Bundesministeriums des Innern und für Heimat war er dem Sport aus fachlicher Perspektive stets verbunden. Die paralympische Bewegung in Deutschland hätte ohne Dr. Karl Quade nicht die dynamische und erfolgreiche Entwicklung genommen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten sehen konnten. Über einen vergleichbar langen Zeitraum haben nur wenige den paralympischen Sport so intensiv geprägt. Für seine Verdienste wurde Dr. Quade 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Wir werden ihn in diesem Ausschuss als fachkundigen, engagierten und erfahrenen Gast in allen Fragen des paralympischen Sports vermissen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen. Diese Übergänge sind jetzt immer nicht ganz einfach, aber wir beginnen jetzt natürlich mit unserer Ausschusssitzung. Und ich wage zu sagen, es hätte Dr. Quade auch gefallen, dass wir uns wieder an die Arbeit machen. Damit rufe ich Top 1 auf. In Top 1 informieren wir uns über den Stand der Vorbereitung der Olympischen und Paralympischen Spiele Milano Cortina 2026. In 9 Tagen findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Olympiastadion San Siro in Mailand statt. Exakt einen Monat später starten die Paralympischen Spiele. Der DOSB und der DBS sind in den finalen Vorbereitungen, ebenso wie die Athletinnen und Athleten. Und wir freuen uns, dass wir darauf heute einen Ausblick bekommen können. Dafür begrüße ich vom Deutschen Olympischen Sportbund den Vorstandsvorsitzenden Dr. Otto Fricke und den Leiter des Hauptstadtbüros Christian Sachs. Vom Deutschen Behindertensport begrüße ich den Präsidenten Hans-Jörg Michels und erstmalig hier in dieser Runde, vor allen Dingen so, den Vorstandsvorsitzenden Idris Goschinska. Herr Goschinska, für Ihre neue Tätigkeit an der Spitze des DBS wünsche ich Ihnen im Namen des Ausschusses viel Erfolg und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Last but not least begrüße ich ebenfalls vom DBS den Vorstand Leistungssport Marc Möllmann. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Dann kommen wir auch schon zu den Berichten über den Stand der Vorbereitung der Olympischen und Paralympischen Spiele. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund eingereichte PowerPoint-Präsentation und die vom Deutschen Behindertensportverband eingereichte Stellungnahme wurden bereits als Ausschussdrucksachen an alle verteilt. Die PowerPoint-Präsentation des Deutschen Behindertenausschusses wurde an die Ausschussmitglieder verteilt und wird im Nachgang der Sitzung auch veröffentlicht. Wir beginnen mit dem Eingangsstatement und Sie kennen das fast alle, pro Verband jeweils 5 Minuten. Bitte behalten Sie also das Zeitfenster auch im Auge. Wir beginnen dann mit dem DOSB. Bitte schön, Herr Fricke, Herr Sachs, wer mag beginnen, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich will gar nicht zu sehr noch mal wiederholen, was wir über die PowerPoint-Dokumentation Ihnen schon mitgegeben haben. Das hat jeder von Ihnen gesehen und gelesen. Ich will anhand von 4 Punkten kurz ein wenig die Situation darstellen. Ich will noch vorher aber schon mal sagen, natürlich gibt es die Olympischen Spiele nur im Doppelpack mit den Paralympischen. Das ist eine klare gemeinsame Aufgabe, die wir hier haben. Das mag die Deutsche Bahn noch nicht ganz verstanden haben, will ich mit einem kleinen Seitenhieb sagen, will aber auch sagen, zumal die Deutsche Bahn gar nicht Sponsor für die Olympischen Spiele oder für die olympischen Sportler an der Stelle ist, sondern, würde ich hier an der Sache sagen, bewusst sagt Winterspiele und nicht Olympische Spiele. Das sei mir als Anmerkung mal hier auch in dieser Runde und auch öffentlich erlaubt. Zweitens, wie blicken wir auf die Spiele? Naja, it's coming home. Wir haben jetzt wieder diese Spiele mit einem olympischen Spirit, den wir, ich darf daran erinnern, beim letzten Mal noch nicht haben konnten, alleine wegen Corona. Wir kriegen jetzt wieder die olympische Familie vor Ort, nicht nur für diejenigen, die als Familienangehörige kommen, sondern für viele andere auch mehr. Wir haben 184 Athleten, größte Anzahl seit Turin, größte überhaupt. Turin war zweitgrößte, hat natürlich auch was mit der Nähe zu tun und hat natürlich was mit der Tatsache zu tun, dass wir 2 Eishockeymannschaften haben. Das Ziel ist, Sie wissen es auch aus der Vorlage, wir wollen, wie übrigens bei den World Games, wieder unter den ersten 3 sein. Ich bin da guten Mutes, vor allen Dingen, wenn ich gesehen habe, was auch am letzten und vorletzten Wochenende an überraschend guten Leistungen durch die deutschen Sportlerinnen und Sportler erreicht worden ist. Aber am Ende ist es Sport, Wettbewerb und da guckt man dann mal hin. Punkt 2. Wie steht es um Gastgeber und Geschehen? Ich will hier klar sagen, was die technischen Dinge angeht, es läuft, würde der Rheinländer sagen. Der Italiener hat dafür seine eigenen Ausdrücke. Aber wir sind hier guten Mutes von allem, was wir sowohl über unseren Chef der Mission, Olaf Tabor, hören, der sich heute schon auf den Weg nach Italien macht. Sonst wäre er hier hingekommen, will ich da auch deutlich sagen, dass das alles gut und in Ordnung geht. Wir haben wieder ein deutsches Haus. Es ist auch so, dass wir es natürlich sehr vorteilhaft finden, dass wir da überwiegend auf vorhandene Sportstätten zurückgreifen können und dass wir natürlich das Problem haben, das allen bekannt ist, es sind 8 verschiedene Regionen, in denen an 15 Wettkampfstätten diese Olympischen Spiele stattfinden, mit all den Problemen, was wir ja schon bei der Eröffnung erleben werden durch synchron geschaltete Eröffnungsfeiern. Im Moment läuft die Wahl für die Fahnenträger. Ich weiß schon, dass Einzelne schon abgestimmt haben. Ich bin mir sicher, dass alle hier anwesend und die, die uns zuhören, noch abstimmen werden. Übrigens darf ich sagen, aus persönlichen Gesprächen, egal ob es ein Superprofi aus Amerika ist oder jemand ist, der eine Sportart, die man nicht so oft sieht, alle fühlen sich sehr geehrt, alleine schon da dazuzugehören. Ansonsten kann ich sagen, es hat geschneit, es wird noch mal schneien. Das heißt, auch insofern ist es, was das Optische angeht, sehr gut, wiewohl die Veranstalter da auch alle Voraussetzungen geschaffen haben. Die dezentrale Struktur wird uns alle vor Probleme setzen, wenn wir denn dann vor Ort sind. Wir müssen hier gucken, wie wir das gut kriegen, weil die Entfernungen doch groß sind und teilweise wir eben auch gucken müssen, wie wir dann, ich nenne hier nur Livigno, wie wir denn dann da auch gut hinkommen, weil wir im Zweifel über Pässe müssen. Das Deutsche Haus wird wieder das Wohnzimmer sein. Auch das ist vorbereitet und gestaltet. Wir haben auch wieder eine Fanzone da an der Stelle in Cortina, nicht in Milano, nicht an den anderen. Da musste man sich auf eine Stelle konzentrieren. Das war dann eben für die Frage dann als Drittes, was bedeutet das aus sportpolitischer Sicht? Wir haben hier eine Gelegenheit, für Deutschland Werbung zu machen. Nicht laut. Denken Sie daran bitte, wir sind im Continuous Dialog. Wir sind also schon dabei, sagen, wir haben Interesse. Und das bedeutet auch, ja, man kann sagen, ja, natürlich bewerben wir uns, natürlich haben wir ein Verfahren, das läuft. Man kann auf Rückfrage alles machen, aber, und das haben wir auch allen vier Bewerbern schon gesagt, bitte Zurückhaltung, haltet euch an die Regeln, die im Übrigen auch das IOC da immer wieder nach draußen gegeben hat. Aber, das darf ich auch sagen, aufgrund meiner bisherigen Kontakte, man schaut schon sehr, sehr gerne darauf, wie weit die Deutschen in ihrer Entwicklung sind und schaut natürlich auch auf den 26.09., wo dann entschieden wird durch die Mitgliederversammlung ganz demokratisch. Wir haben hochrangige Gäste, Sie haben das auch anhand der Liste gesehen. Ein hochrangiger Gast sitzt mir gegenüber und da sind wir auch sehr froh. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir Bundespräsident und Bundeskanzler bei den Winterspielen haben. Und auch das erfreut uns sehr. Für die Leistungsstrukturen, ja, ich könnte jetzt tief ins Sportfördergesetz gehen, wenn ich denn mehr als 42 Sekunden hätte, aber das will ich nicht tun. Aber es zeigt uns dann natürlich vielleicht auch ein wenig, wo stehen wir bei der Spitzensportförderung? Wo ist sie gut? Wo ist sie vielleicht schlecht? Warum haben die Niederländer so viel mehr Schlittschuh-erfolgreiche Leute dabei, während wir das vielleicht nicht so sehr haben? Warum sind wir aber weiterhin im Eiskanal, wo wir alle darauf hoffen, so erfolgreich und? Aber das gibt uns eine große Möglichkeit, nicht nur den Medaillenspiegel, sondern auch wieder die Auswirkungen, brauche ich niemandem zu sagen, auf den Nachwuchs. Was werden wir von den Spielen als letzter Punkt noch mitnehmen? Neben dem Coming Home und Paris können wir genau sehen, was erwartet das IOC. Deswegen bin ich auch in der Observer-Kommission von Spielen in Zukunft. Darauf wird ein Schwerpunkt des DOSB liegen, weil wir ja Argumente haben wollen, um dann die Olympischen Spiele auch nach Deutschland zu holen. Aber das ist dann eine andere Frage. Danke.
Ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir über zum DBS. Und wer startet dort? Herr Michels, bitteschön.
Fast auf den Punkt. Ja, vielen Dank. Wir haben eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, die wird zugeschaltet jetzt aus Frechten. Eine Sekunde, da ist sie schon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende Özus, sehr geehrte Frau Staatsministerin Dr. Schenderlein, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen des DBS, sehr geehrte Gäste. Wir freuen uns sehr, Sie heute im Rahmen dieser Sitzung über den aktuellen Stand der Vorbereitung der Paralympischen Spiele 26 in Italien informieren zu dürfen. Im Namen des Deutschen Behindertensportverbandes bedanke ich mich herzlich für die Einladung zu dieser Sitzung. Die Vorbereitungen des DBS auf die Olympischen Paralympischen Spiele 26 sind geprägt von strukturellen und personellen Veränderungen innerhalb des DBS, zum Teil hausgemacht, zum Teil gottgegeben. Sie hatten es schon angesprochen, Frau Vorsitzende. Ich freue mich sehr, dass erstmals an dieser Sitzung des Ausschusses der neu installierte Vorstand des DBS vertreten wird. Ich darf Ihnen noch mal Iris Konjinska als neuen Vorstandsvorsitzenden und Marc Möllmann als Vorstand Leistungssport vorstellen. Der Vorstand Sportentwicklung Benedikt Ewald lässt Sie aus Frechen herzlich grüßen. Gleichzeitig, Frau Hösus, Sie haben es erwähnt, müssen wir leider den Verlust eines langjährigen Weggefährten und Kämpfers für die Belange des Paralympischen Sports verkraften, Dr. Karl Quade. Sie hatten es erwähnt, langjähriger Vizepräsident in DBS und Chef de Mission bei etlichen Paralympischen Spielen. Vielen Dank für Ihre lieben Worte. Ein großer Verlust für den DBS. Er war ein absoluter Fachmann und, wie man bei uns in Osnabrück sagen würde, er war ein guter. Marc Möllmann wird seine Position als Chef de Mission bei den anstehenden Winterspielen in Mailand, Cortina, übernehmen. Von diesen Veränderungen unbenommen bleibt das Selbstverständnis des DBS, welches auch die Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele 26 leitet. Da erlaube ich mir, diese Leitplanke in aller Kürze zu skizzieren, denn aus unserer Sicht ist gerade in volantiven Zeiten wie diesen umso wichtiger, sich an die klaren Leitlinien zu orientieren. Und Sie wissen, dass wir uns neben dem Engagement für den Sport, insbesondere und weiterhin für die Belange körperlich und geistig behinderter Menschen in Deutschland und für deren Zugang zum Sport, deren Gleichstellung und Teilhabe einsetzen müssen und werden, auch noch nach exakt 75 Jahren nach unserer Gründung. Erstens, wir wirken für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch unabhängig von Behinderung die Kraft, Freude und das Potenzial des Sports entfalten kann. Zweitens, wir nehmen Barrieren den Wind aus den Segeln, damit sich Zugänge zu Sporträumen für alle verbessern, Teilhabe möglich wird und Gemeinschaft wächst. Drittens, wir wollen Menschen überzeugen und unterstützen, sich hohe Ziele zu setzen, um inspirierende Dinge zu tun. Athletinnen und Athleten des Team Deutschland Paralympics sind Vorbilder für alle, für die gesamte Gesellschaft. Auf dieser Grundlage und mit dieser Maßgabe maximalen Erfolgs bereiten wir uns auf die Paralympischen Spiele 26 vor. über deren Details wir nun ein paar Informationen geben möchten. Die Spiele finden vom 6. bis 15. März statt. An 9 Wettkampftagen werden 79 Medaillen-Events in 6 Sportarten ausgetragen. Insgesamt etwas über 660 Teilnehmer. Unser deutsches Team besteht aus 38 Athletinnen und Sportlern sowie 6 Guides. Insgesamt rund 108 Mitglieder der Delegation. Es handelt sich um das zweitgrößte deutsche paralympische Winterteam aller Zeiten. Unsere Athletinnen sind in den Sportarten, 4 Sportarten vertreten: Paraski Alpin, Paraski Nordisch, Parasnowboard und erstmals seit 20 Jahren auch wieder im Para-Eishockey vertreten. Ich gebe mal weiter wegen weiterer Details an Idris.
Ja, ich nehme den Faden gern auf. Natürlich haben wir uns auch intensiv befasst im Vorbereitungsprozess des Teams, haben uns hohe Ziele gestellt. Und das Erste war einfach breiter vertreten zu sein mit 4 Teams in 4 Sportarten. Dann natürlich im Sinne des Exzellenzclusters zu den Top 6 Nationen bezogen auf die Gesamtzahl der Medaillen dazuzugehören, aber eben auch als Teil der von Sport Deutschland, Deutschland zu repräsentieren, Vorbilder für alle zu sein, zu inspirieren, für Gemeinschaft und Inklusion zu wirken an dieser Stelle. Die Herausforderungen, die wurden schon genannt mit den unterschiedlichen Wettkampfstellen in dem Management. Aber ich kann sagen, dass wir gut darauf vorbereitet sind, dass mit dem Event, und das ist unsere letzte Seite in der Präsentation, gemeinsam mit dem Team D der Einkleidung war inspirierend für die Athleten. Und das ist wichtig zum Schluss. Sie sind wirklich gut vorbereitet, ready to go und haben sich diese anspruchsvollen Ziele gesetzt. Und ich glaube, dieser mentale Aspekt der letzten Seite, die wir neben den Repräsentanten wahrnehmen, ist ein wichtiger Impuls, den wir gerne noch mal teilen wollen. Denn die Athleten haben bei dem gemeinsamen Event diesen Teamgedanken für Deutschland verkörpert und sich ja als Team wahrgenommen. Und sie sind bereit, ihren Traum zu leben und sich einzubringen. Und wir freuen uns auf den Prozess in Mailand und Cortina.
Ja, ganz herzlichen Dank für diese schöne Einführung. Wir sind schon alle ganz gespannt, glaube ich, auch in diesem Raum. Wir kommen jetzt auch direkt dann zum Gespräch miteinander, zu den unterschiedlichen Fragen- und Antwortzeiten, die die Fraktionen haben. Wir beginnen mit der Unionsfraktion. Ich möchte Sie nur noch mal, Sie wissen das, aber ich mache Sie noch mal darauf aufmerksam, Fragen und Antworten sind in dem jeweiligen Zeitbudget der Fraktion. Die Fraktionen haben unterschiedlich hohe Zeitbudgets. Also bitte ein bisschen darauf achten, wenn es eben mehrere Fragen gibt, dass auch andere noch antworten könnten. Wir beginnen bei der Union mit Arthur Auerhammer.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem liebe Sportverbände. Der Countdown läuft und das olympische und paralympische Fieber steigt. In der Bevölkerung merkt man das auch. Die Wintersportwochenenden, die jetzt in den letzten Wochen stattgefunden haben, die machen so richtig Stimmung. Stimmung auf Wintersport. Und ich finde das auch eine gute Entwicklung. Und vor allem freuen wir uns jetzt alle auf die Olympischen und Paralympischen Spiele. Und noch dazu zum ersten Mal wieder Spiele, ich sage jetzt mal, nicht mit Corona-Auflagen, wie wir sie in Peking hatten. Das war ja eine große Herausforderung damals. Aber wir haben eine andere Herausforderung. Und es sind die verschiedenen Spielstätten auch angesprochen worden. Und da wäre meine Frage sowohl an den DOSB wie an den DBS, das sind Strecken, die müssen wir erst bewältigen, ja. Also wir haben jetzt die Anreise nach Mailand, wollen dann rüberwechseln nach Cortina. Das sind 5 Stunden Fahrzeit, wenn die Straße frei und trocken ist. Und wir haben momentan so eine Situation draußen, die nennt sich bei uns auf dem Dorf Winter. Da kann die Fahrzeit etwas länger dauern. Und wie bewerkstelligen Sie die ganze Logistik und vor allem auch der DBS? Wir haben ja hier auch Menschen mit Handicap, die dort zu bewegen sind. Wie wollen Sie das Ganze logistisch auf die Beine stellen, ohne Bahn?
Bitte schön, DOSB erstmal.
Vielen Dank, Abgeordneter. Das ist wirklich von Tag 1 der Planung dieser Spiele eine unserer größten Herausforderungen, die Dezentralität. Das hat Auswirkungen auf verschiedenste Aspekte. Otto Fricke hat es eben erwähnt, auch ein bisschen natürlich auf das Thema Spirit der Spiele. Das Stichwort ist ja ein bisschen, sind das möglicherweise Weltmeisterschaften an 8 verschiedenen Orten? die im Fernsehen gut zusammengeschaltet sind, aber wo eigentlich der olympische Geist nur sehr bedingt sich entwickeln kann. Das ist eine Sorge, die wir haben. Das hat mit der Nachhaltigkeit zu tun. Das hat aber auch mit der innenpolitischen Situation im Gastgeberland zu tun, dass möglichst viele Provinzen involviert werden mussten. Für uns ist die Kernlösung von Anfang an gewesen, maximale Dezentralität auch in unseren Teilmannschaften. Das heißt, die Wege, du hast es beschrieben, Schneeketten etc. haben wir zwar eingepackt, aber im Kern muss es natürlich darum gehen, dass Athletinnen und Athleten optimal sowohl im Training als auch im Wettkampf zu den jeweiligen Plätzen kommen, auch wieder heile zurückkommen in ihre olympischen Dörfer, teilweise Hotels. Dementsprechend zum Beispiel Teilmannschaft Biathlon, die normalerweise in Cortina im olympischen Dorf untergebracht werden würde, die haben wir ganz bewusst nach Antholz gelegt in Absprache mit dem Deutschen Skiverband, damit dort eine optimale Anpassung auch an die spezielle Höhe in Antholz möglich ist, aber vor allen Dingen eben keine langen Transferzeiten sind. Und die Strecke Cortina-Antholz ist mit 1:15 kalkuliert schon die kürzeste, die wir ungefähr im gesamten Kalender haben.
Auch der DBS hat das Stichwort Dezentralität bzw. Mehrdimensionalität von Anfang an berücksichtigt. Wir sind nur an 3 Standorten, aber das ist eine große Herausforderung. Wir probieren im administrativen, organisatorischen Bereich alle Standorte abzudecken und dann bestmögliche Rahmenbedingungen für die Betreuer, also für die Athleten zu schaffen, dass die Betreuer, Trainer, Ärzte, Physiotherapeuten an allen 3 Standorten gleichermaßen vertreten sind. Und wir vom Betreuungsteam, von der Mannschaftsleitung, von der Delegationsleitung probieren uns so zu organisieren, dass wir auch überall Präsenz zeigen.
Nachfrage auf der einen Seite, entstehen ja da auch mehr Kosten wahrscheinlich, weil die Teams zerrissen sind. Oder hat es angesprochen, es sind wie verschiedene Weltcups auf einmal. Ja. Und auch bei Ihnen im DBS, wenn Ärzte dort sein müssen und dort und die Betreuer dort und dort sein müssen, das ist ja auch, es entstehen da mehr Kosten. Und was meiner Meinung nach, ist schon angesprochen worden, auf der Strecke bleibt, ist der olympische Gedanke, dass sich die Jugend der Welt trifft. Sie trifft sich nicht, sie ist in ganz Norditalien verteilt.
Also, ein bisschen ist da sicherlich was dran. Ich sage aber gleichzeitig auch um erstmal den Punkt der Mehrkosten. Für uns heißt das eher, dass wir mit unseren Teams an den einzelnen Standorten uns aufteilen. Wir haben dadurch nicht zusätzliches Personal, sondern da gucken wir, also ich sage das jetzt auch mal für den Vorsitzenden, der wird sich auch auf Rundreisen befinden. Ich bin am Anfang in Mailand, weil wir die Beobachtermission ja haben, zu gucken, wie machen wir es, wie funktioniert es, was können wir dafür lernen. Aber für den Veranstalter ist das, was den Spirit angeht, gebe ich das unumwunden zu, ist das schwierig. Ich will aber doch allen Anwesenden auch sagen, die Entscheidung, es nach Milano Cortina zu geben, ist A, Winterspielentscheidung, B, dann, man kannte Paris nicht, und C, die Alternative zu sagen, wir bauen überall neu. Da sage ich ganz offen, wäre das wahrscheinlich dann in Europa sehr, sehr schwierig gewesen. Und deswegen müssen wir versuchen, wie wir den Spirit hinbekommen, wie wir auch die Leute regelmäßig ins Deutsche Haus holen, wie wir aber auch versuchen, Veranstaltungen etwa in Milano zu machen und dann auch die Besucher entsprechend dahin zu bringen.
Ich kann mich da nur anschließen. Das ist die Herausforderung in den Logistikprozessen. Wir haben das aber langfristig vorbereitet. Und insofern sind es unterschiedliche Teams, die möglichst breit aufgestellt sind. Und ich folge Otto. Ich werde eine ähnliche Funktion oder wir als Mannschaftsleitung generieren. Wir werden uns bewegen zu den Athleten, zu den Teams. Und die Spezifik des olympischen Spirits, das ist wirklich eine Herausforderung. Und insofern werden wir auch versuchen, im Deutschen Haus dies zu ersetzen, dort ja, Athleten und Trainer zu integrieren, Partner zu positionieren. Aber es sind besondere Rahmenbedingungen, die eben der Situation der Spiele in Italien geschuldet sind. Gleichsam sind wir froh, dass es Spiele in Europa sind. Die Spiele kommen heim. Wir haben eine entsprechende mediale Präsenz, die wir nutzen werden und die uns auch helfen werden auf dem Weg zu der gemeinsamen Vision der Spiele in Deutschland.
Vielleicht ein kurzer Nachsatz von mir. Wir hatten das an anderer Stelle auch schon erörtert, glaube ich, hier im Kreise. Bitter zum Beispiel die Eröffnungsfeier in Verona, haben wir 2 Sportler-Slots für jedes Land und 2 Betreuer, glaube ich. Und das ist natürlich schade für die Sportler. Die erleben natürlich die Eröffnungsfeier ganz anders, wenn man nicht dabei ist. Das ist, ich weiß nicht warum, vielleicht sind es finanzielle Erwägungen gewesen, der Italiener, um mehr Karten zu verkaufen in Verona, in der Arena. Aber das ist natürlich bitter für die Sportler, weil das natürlich prägt auch so eine Veranstaltung. Das ist leider müssen wir mitleben. Ja,
ja, die Teilnahme an der Eröffnung und Schlussfeiern ist ja auch eines der großen Highlights für alle Sportler, egal ob ich Medaillen gewinne oder nicht. Und ist vielleicht ein Hinweis für zukünftige Vergaben an Olympischen Spielen, wenn man sich Standorte raussucht, wo wieder mehr zentral ist. Ich will jetzt da keine Präferenz für irgendeinen Austragungsstandort in Deutschland hier erwähnen. Aber Stichwort Nachhaltigkeit ist auch gefallen. Jetzt wurde in Cortina eine komplett neue Bobbahn gebaut. Ja. Ich war im Sommer selber drin, da war zum Wandern und habe mir dann zufällig das alles angeschaut. Ja, die bauen einfach, ja. Wie ist die Situation überhaupt einmal in den Städten? Wie sehen Sie das als Verbände? Wenn wir viel über Nachhaltigkeit reden, bestehende Anlagen zu nutzen, wäre doch das eine. Und wir haben ja die Diskussion mit der Bobbahn, ob wir die da nicht ausweichen. Und für mich ist auch die Frage der Nachnutzung dann, der Nachnutzung dieser Sportanlagen.
Ich versuche es in der Kürze der Zeit zu beantworten, weil es wirklich eine extrem komplexe Frage ist. Wir hatten ja in der Zwischenzeit sogar die Überlegung, ob ein möglicher Ausweichstandort für die Wettbewerbe in Lake Placid in den USA sein könnte. Das war der Plan B. Zwischenzeitlich, da aus auch wirklich schwierigen Gründen, für uns kaum nachvollziehbar, die Bahnen in Innsbruck Eagles und am Königssee nicht für geeignet gehalten wurden. Sportfachlich muss man, glaube ich, sagen, die Erfahrung unserer Athletinnen und Athleten sowohl im Bob- als auch im Rodel- und Skeleton-Bereich sind absolut überragend, was diese Bahnen angeht. Nichtsdestotrotz stellt sich ja natürlich richtigerweise die Frage nach der Investition, die insbesondere für diese Spezialsportstätte natürlich extrem hoch ist. Und die letzte Bahn, die in Italien nutzbar war, in Bardonecchia, ist für damals Torino genutzt worden und inzwischen eine Ruine, ist praktisch gar nicht nachgenutzt worden. Insofern muss es die Verantwortung auch der internationalen Verbände sein im Bob- und Rodel- und Skeletonsport, die Bahn in Cortina dementsprechend nachzunutzen. Die Konzepte für die nächsten Winterspiele, sowohl 30 als auch 34, 38, die man ja mehr oder weniger einsehen kann im Moment, inkludieren die Nutzung von bestehenden Bobbahnen. Aber das ist ein reales Problem.
Vielen Dank. Dann geht jetzt das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Herr König.
Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Sachverständige. Auch für die Statements, die Eingangsstatements und die zugeschickten Dokumente. Am Anfang mal ein Statement. Der DOSB und der DBS sprechen ständig von Zusammenhalt, Toleranz und Vielfalt. Die Realität sieht leider anders aus. Die Delegation des Sportausschusses zu den Olympischen Spielen und den Paralympischen Winterspielen besteht aus 5 Mitgliedern. Es gibt aber nur 4 Akkreditierungen und eine Fraktion wird gezielt ausgeschlossen. Nicht aus Platzgründen, nicht wegen formaler Vorgaben, sondern ausdrücklich wegen einer angeblichen politischen Agenda. Das ist für uns als vom Volk gewählte Parlamentarier nicht akzeptabel. Wir setzen uns nachweislich für den Sport ein, für mehr Mittel im Haushalt, für Frauen im Sport, für die Erhaltung von Sportstätten und ganz konkret für mehr Unterstützung von Athleten mit Behinderungen im Spitzensport. Wer uns trotzdem ausgrenzt, handelt nicht werteorientiert, sondern politisch selektiv. Das ist von Seiten des DOSB und des DBS eine Anmaßung, die ihnen nicht zusteht. Sport darf kein Instrument der Ausgrenzung und Diskriminierung sein. Und Organisationen, die Vielfalt predigen, müssen sie auch leben, auch gegenüber unbequemen Meinungen. Das, was sie praktizieren, ist jedoch Doppelmoral. Kommen wir jetzt vom Statement zu meiner Frage. Und zwar ist uns wir haben Informationen vorliegen, dass es lauter natürlich Physiotherapeuten gibt, die für ihre harte Arbeit einen regulären Tagessatz bekommen und dass aber auch viele Physiotherapeuten angesprochen worden seien, dass man sie noch bräuchte, aber dass man ihnen, ich sage mal, keinen Tagessatz bezahlen könnte. In wie vielen Fällen trifft das zu oder ist das überhaupt eine Ente? Und ja, was sagen Sie dazu? Geht an den DOSB.
Also grundsätzlich muss man erstmal feststellen, dass das einer der wenigen positiven Aspekte der Dezentralität dieser Spiele ist, dass wir im Bereich des Betreuungspersonals sowohl Trainer als auch Techniker als auch medizinisches Personal eine so gute Ausstattung bei den Winterspielen von den Organisatoren zugestanden bekommen haben, wie wir das zuletzt nie hatten, dass wir insgesamt im Bereich der insbesondere finanziellen Ausstattung im Bereich Physiotherapie, aber auch psychologische Betreuung Probleme haben, auch die Verbände ganz konkrete Probleme haben, die dementsprechenden Tagessätze zu zahlen, die teilweise dann kurz vorm Ehrenamt sich befinden. Das ist eine Tatsache, die völlig unabhängig von Olympia an jedem Sportwochenende Realität ist.
Aber Sie wissen jetzt nicht, in wie vielen Fällen das ungefähr zutreffen wird. Okay. Wir sehen das ja sehr positiv, dass bei Olympia versucht wird, gleich viel Frauen- wie Männerwettbewerbe ins olympische Programm zu nehmen. Bei der nordischen Kombination wehrt sich das IOC noch ein bisschen. Beim Rennrodeln ist der Doppelsitzer der Frauen Gott sei Dank erstmalig im olympischen Programm. Aber aus unserer Sicht, warum nicht richtig 1:1 zu den Männern? Warum gibt es beim Doppelsitzer der Frauen nur ein Team pro Land, während es eben halt bei den Männern eben zwei Teams gibt? Und das Ganze bei dem Einfluss, den wir angeblich im internationalen Verband haben.
Ich fange erstmal mit dem ersten Teil an, weil der zweite Teil der Detailfrage Teilnehmeranzahl. Ja, es ist, was die Frage des Frauenanteils angeht, der höchste Frauenanteil bei Winterspielen bisher. Wir haben das Problem mit der Kombination, will das sagen, das ist ein Gesamtproblem, weil das merke ich in Gesprächen auch mit den europäischen Kollegen, man bei der Frage Kombination ist, wo manche gibt, die sagen, ja, ist das noch, passt das noch? Das werden Sie sehen, wie viele Zuschauer bei Big Air sein werden in Livigno, wenn man das dann sehen wird. Passt das denn dann noch? Ich glaube, aus Sicht des DOSB nicht nur wegen der Medaillenerfolge, die wir da haben. Es ist eben diese Kombination von Ausdauer und Sprung und Schnellkraft auf der anderen Seite, die eben zeigt, dass es was Besonderes ist. Und wir müssen da auch auf Dauer die 50% erreichen, wobei ich den Hinweis geben darf, es wird aber auch sehr oft davon abhängen, ob wir uns etwa in beiden Mannschaftssportarten, Eishockey männlich wie Eishockey weiblich, dann auch qualifizieren. Und dann kann es anders kommen. Zu dem Detail Rodeln. Christian?
Gerne. Die Problematik, ich fange trotzdem noch mal mit der NOKO an, ist natürlich eine, die, Herr Fricker, das angedeutet, die Disziplin selbst betrifft. Das IOC testet sehr intensiv die Attraktivität, was weltweite Zuschauerzahlen etc. angeht. Es gibt natürlich eine Vormachtstellung einiger weniger Länder, Norwegen, Österreich, Deutschland, im Bereich der nordischen Kombination. Die Attraktivität im Gesamtportfolio, wenn man sich auch die Weltcup-Wochenenden anguckt, ist eben unterschiedlich. Deshalb ist das ein bisschen gefährdet. Auf der anderen Seite ist es ja auch positiv, dass das IOC sich sehr intensiv mit dem Programm der Spiele auseinandersetzt. Dass wir da grundsätzlich eine Gleichberechtigung uns wünschen würden, ist klar. Der Grund, warum Frauen-NOKO noch nicht aufgenommen worden ist, ist, dass diese einigen wenigen Länder und Athleten, die es gibt weltweit, die auf diesem Niveau konkurrieren können, bei den Frauen noch extremer ist. Im Bereich Rodeln ist es auch der Grund. Es gibt relativ kurz erst den Doppelsitzer bei den Frauen. Dementsprechend sind Weltspitzenleistungen einfach noch nicht so breit verteilt. Dementsprechend ist die Quotierung vom Fachverband niedriger angesetzt worden als bei den Herren.
Vielen Dank. Damit geht das Fragerecht an die SPD-Fraktion. Jürgen Kosse, bitte.
Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja gerade ein Statement gehört am Anfang. Vielleicht sollte man dann auch mir die Möglichkeit geben, mal kurz ein Statement abzugeben. Ich glaube, ich freue mich, dass ich Sie besuchen darf. Und das hängt ja vielleicht mit dem eigenen Verhalten zu tun, dass ich wahrscheinlich zu Ihnen kommen darf. Und wenn man wie Herr Höcke Inklusion als Irrweg betrachtet oder wie Maximilian Krahl leichte Sprache als idiotisch bezeichnet, dann glaube ich, hängt das vielleicht mit dem Menschenbild zusammen, was man selber hat und warum man vielleicht nicht als Gast eingeladen wird. Vielleicht das einfach mal vorweg. Und mich ärgert so etwas, weil bewusst der Eindruck entsteht, als wenn es diese Vorkommnisse, die ich gerade beschrieben habe, nicht gegeben hat, lieber Otto Fricke, lieber Deutscher Olympischer Sportbund und auch zu euch. Ihr habt da meine volle Unterstützung und nicht nur meine, sondern auch die meiner Partei. Und ich vermute mal von allen, die hier im Raum sitzen, außer die sich eben mit dem Statement geäußert haben. Und ich finde, das muss man am Anfang dann auch mal klar aussprechen dürfen. Vielleicht zu den Fragen, die ich habe. Und die beziehe ich, Otto, du wirst es mir nachsehen, weil wir uns auch lange noch kennen, eher, sage ich mal, auf die Paralympischen Spiele. Gibt es auch Besuch von hochrangigen Politikern bei Ihnen? Ich glaube, dass Ihre Sportarten, die Sie vertreten, es auch verdienen, dass hochrangige Politiker und nicht so ein, in Anführungsstrichen, Abgeordneter wie ich zu Ihnen kommt, weil das wäre, sage ich mal, auch bei dem medialen Interesse sehr, sehr wichtig. Zweite Frage, unabhängig von der Freude auf dieses konkrete Ereignis, gibt es jetzt schon Punkte, die Sie erkannt haben, die wir bezogen vielleicht auf unsere eigene Bewerbung vielleicht auch besser machen können oder besser machen sollten? Und der letzte Punkt, Otto, jetzt kommst du doch ins Spiel. Habe ich das richtig gesehen, dass die Medaillenspiegel unterschiedlich ausgewertet werden? Nämlich bei Ihnen die Gesamtzahl und bei den anderen Gold, Silber und Bronze. Und gibt es da vielleicht für eine Erklärung, beziehungsweise ich hätte selber eine, aber ich will nicht vermuten, sondern können Sie mir, Otto, du vielleicht auch für euch nochmal eine Erklärung abgeben?
Ja, dann gern die erste Frage auf. Wir freuen uns natürlich, dass wir die entsprechende Sichtbarkeit und Wahrnehmung realisieren können. Ja, wir freuen uns, dass die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas, uns besuchen wird. Natürlich auch, dass Frau Dr. Schenderlein vor Ort sein wird und auch der Staatssekretär des Bundesministeriums für Verteidigung, Nils Hiller, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, und die von Ihnen benannten Vertreter hier aus diesen Reihen. Insofern ist es für den paralympischen Sport eine wichtige Entwicklung, die zur Sichtbarkeit und zur gesellschaftlichen Relevanz beitragen wird. Vielen Dank dafür und wir freuen uns auf den Austausch.
Vielleicht eine kurze Ergänzung noch. Ich habe mit dem Bundespräsidenten, als ich bei ihm war, vor einigen Wochen das Thema natürlich auch angesprochen. Ich habe ihn extra noch mal eingeladen. Er sagte mir, dass er das immer im Wechsel macht. Und dieses Mal sind halt die Olympischen Spiele dran. Beim nächsten Mal Winterspiele wird es wieder anders sein. Wenn man richtig liest, müsste er auch dann bei den Paralympics Sommerspielen dann aufschlagen, der Bundespräsident.
Ja, und wenn ich die Fragen noch mal aufnehmen darf, dann glaube ich, dass wir gut geraten sind, auch in dem Prozess der eigenen Bewerbung, die Worte von Otto Fricke zu berücksichtigen, dass es eine gemeinsame Dynamik, eine gemeinsame Bewerbung gibt der olympischen und der paralympischen Bereiche und dass wir so soziale Nachhaltigkeit miteinander teilen. Und ich bin überzeugt, dass das im internationalen Kontext von großer Bedeutung ist und Deutschland sehr gut zu Gesicht steht. Denn unsere Athleten, die sind Vorbilder für alle mit ihren ganz besonderen Geschichten, die uns inspirieren und nach vorne bringen.
Vielleicht ein kleines Statement zur Systematik, Medaillensystematik. Bei uns ist es historisch gewachsen, dass wir die Gesamtmedaillenanzahl betrachten, insbesondere weil wir die Breite auch immer als Ziel haben und deswegen auch die Leistungen von Gold bis Bronze berücksichtigen. Und weil es bei uns im Wintersport sowie im Sommersport auch viele Mehrfachmedaillengewinner gibt.
Und noch ganz kurz Otto Fricke.
Ja, also ganz schnell. Erstens, der Medaillenspiegel ist Tradition. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Es ist wie mit der Frage Tore oder Assist mitrechnen oder nicht. Ich kann Ihnen aber eine einfache Antwort geben oder dir eine einfache Antwort geben. Die Bundesregierung verwendet den Medaillenspiegel so, wie er verwendet wird, mit Gold, Silber, Bronze. Und dann müssen wir können das sehen, das auch in dem Entwurf des Sportfördergesetzes, halten wir uns natürlich an die Vorgaben hier an der Stelle. Es ist Tradition. Ich will aber auch darauf hinweisen, zum Schluss noch, wir sehen das genauso wie der DBS auch bei der Frage, wer hat an der Stelle geleistet. Ich muss aber auch darauf hinweisen, dass wir viele Hinweise jetzt bekommen, dass durch die Entscheidung der Sporthilfe, die ich völlig akzeptiere, zu sagen, nur noch die ersten drei kriegen Prämie, wir natürlich wegkommen von der Frage, Olympische Spiele bis Platz 8 bewerte ich das. Das muss man aber sehen. Das obliegt aber jedem da an der Stelle. Wir haben ja auch noch andere Stiftungen und Institutionen, die dann entsprechende Prämien an der Stelle geben. Ich persönlich glaube, es ist im Spitzensport immer eine Frage, die gesamte Leistung zu sehen. Und wenn du Top-Leistung bringst, das sind die oberen 8 dann schon an der Stelle.
Vielen Dank. Dann gehen wir über zu Bündnis 90 Die Grünen. Tina Winkelmann.
Danke, Frau Vorsitzende, Frau Staatsministerin. Liebe Expertin, es freut mich, dass der geballte Sport hier ist. Und ich hoffe, irgendwann auch sagen zu können, Expertinnen sind mit drunter. Vorstandsvorsitzende, da freue ich mich drauf. Das glaube ich, das kriegen wir alles noch hin, gemeinsam. Als erstes freue ich mich, dass wir zwei starke Teams am Start haben, im Februar und im März. Wir haben so viele Athletinnen und Athleten wie noch nie am Start und das zeigt, wie wichtig das ist, dass Spiele in Europa stattfinden. Das zeigt sich einfach auch, dass unsere Athletinnen und Athleten, Freunde, Familie begrüßen können bei den Spielen. Das sind wichtige Aspekte. Und eins will ich dazu sagen, nicht, dass mir Werbung irgendwie unterstellt wird. Ich kann nichts für meinen Dialekt vor Ort. Das ist keine Werbung für Regionen etc. pp. Ich habe sehr, sehr aufmerksam natürlich diese Stellungnahme vom DBS auch nochmal gelesen. Und ich möchte sagen, wir freuen uns, dass eben der Herr Ehrenpräsident Friedhelm Julius Beucher und der ehemalige Sportdirektor Hartleb am Schluss noch die paralympische Fackel tragen werden. Das ist eine hohe Auszeichnung auch für unser Land. Jetzt, wenn wir uns das anschauen und das so durchlesen, fällt uns natürlich was auf. Wir haben ein tolles Parateam am Start. Wir wollen aber das festigen, wir wollen das ausbauen. Wir wollen den Parasport in Deutschland voranbringen. Wir wollen immer mehr starke Athletinnen und Athleten fördern und die auf den Weg bringen. Und Sie haben ja in Ihrem Schreiben schon einige Sachen drin, aber jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie das vielleicht noch mal ausführen könnten, wo denn der DBS die wichtigsten Nachschärfungen sieht in der Förderung unserer Parasportlerinnen und Sportler.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich ein komplexer Ansatz und wir sehen sehr deutlich, dass es viele positive Entwicklungen in der Sichtbarkeit, in der Förderung in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und gleichsam sind wir natürlich noch einige Schritte im Potenzial entfernt, um den Vergleich in den olympischen Bereich zu bringen. Und das fällt mir ganz besonders zu Beginn auf, wenn man die unterschiedliche Situation sieht. Gleichsam ist es ein Prozess der kleinen Schritte, der Kontinuität und das hat ganz viel damit zu tun, dass man sportliche Exzellenz immer verbinden muss mit der individuellen Athletenförderung, die bei der Anzahl von roundabout 450 Bundeskaderathleten im paralympischen Bereich noch nicht vergleichbar ist. Wenn man an 30 Quotenplätze der Individualförderung denkt, wenn man daran denkt, dass nicht alle Athleten, die bei paralympischen Spielen uns, unser Land vertreten, gefördert werden können durch die Sporthilfe derzeit. Und wenn man daran denkt, dass natürlich die Entwicklung, die Vorbereitungsprozesse immer professioneller werden und auch der Bereich der Jahresplanung für 28 olympische Sportarten einzuordnen ist, dem nicht entspricht. Eine große Chance und eine Herausforderung und auch verbunden mit spezifischer Qualifikation ist auch im Leistungssportpersonal zu suchen. A, Menschen zu binden und zu finden, die die Besonderheiten des Hochleistungssports für Menschen mit Einschränkungen beherrschen. Das hat viel mit Qualifizierung zu tun, aber eben auch damit zu tun, dass man sie binden muss, dass man sie adäquat bezahlen muss, dass die Gehaltsobergrenzen angepasst werden müssen und dass es aufgebaut werden kann. Und der letzte Punkt, den ich ergänzen muss, ich glaube, sportlicher Erfolg und Entwicklung wird immer mit wissenschaftlicher Prozessbegleitung und technischen und innovativen Fortschritt zu tun haben. Und das trifft natürlich vom Potenzial sehr, sehr stark auch den paralympischen Bereich. Und wir haben diesmal zwei Athletinnen, die vom FES, vom Institut hier in Berlin betreut werden, als Prototyp. Unser Team ist deutlich größer und ich sehe da viele Chancen. Aber wir sehen natürlich auch die positive Entwicklung in den letzten Jahren.
Vielen Dank. Dann geht schon das Fragerecht an die Linke. Christian Görke, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, lieber Jung Ruse. Erstmal vielen Dank für die klare Botschaft in die Richtung der AfD. Und der schließe ich mich zu 100% an. Ich habe eine Frage an die Bundesregierung. Der DBS, und das ist, klang ja eben schon an, adressiert ja in seiner Stellungnahme zu den Paralympischen Spielen. Wir wollen langfristig Top-Platzierungen, wir wollen exzellente Zielstellungen formulieren, finanzieren aber den DBS nur mit 10% der Förderung der olympischen Sportarten. Und da braucht es deutlich mehr. Herr Kuschinske hat es eben gesagt, Kaderförderung, Personalausstattung, FES, Olympiastützpunkte, Stärkung für wissenschaftliche Verbundsystem. Und deshalb meine Frage an die Bundesregierung, erkennen Sie diese Bedarfe an? Und welche, wenn ja, welche konkreten, und da will ich jetzt gar nicht kurzfristig, mittelfristige Schritte und Maßnahmen haben Sie in Ihren Überlegungen, strategischen Überlegungen? Weil ich glaube, diese Forderungen sind nicht nur realistisch, sondern sie sind auch vor dem Hintergrund auch unseres Verfassungsgebot der Gleichberechtigung auch gerechtfertigt.
Vielen Dank, Herr Görke.
Bitte.
Vielen Dank auch, Herr Gonczyska, für Ihre Einschätzung, die ich ja auch teile. Es ist auf jeden Fall so, dass es Aufwüchse gegeben hat in den vergangenen Jahren und wir auch weiterhin daran arbeiten, dass wir dort entsprechend auch dem, was wir an Athletenförderung hier haben oder an Athleten insgesamt, an Kadern haben, durchaus auch die Relevanz erkennen. Wenn wir jetzt über Traineroffensive beispielsweise sprechen, ist es ja auch so, dass die würden ja auch dem paralympischen Bereich zugutekommen. Natürlich auch die Unterstützung des FES kommt dann auch den paralympischen Kadern zugute. Insoweit ist es in jedem Fall ein wichtiger Baustein auch für die Arbeit. Und wir werden es dann auch sehen, wie wir das entsprechend in der mittelfristigen Planung realisieren.
Dann würde ich da gerne noch mal fortsetzen, aber ich glaube, ich frage jetzt lieber mal den DBS. Sie haben ja diese Defizite benannt. Können Sie uns dann mal aus Ihrer Sicht für so eine mittelfristige, vielleicht auch für die Haushaltsplanung 27 steht ja jetzt an, eine verlässlich qualifizierte Bedarfsanalyse vorlegen mit konkretisierten Bedarfen in verschiedenen Maßnahmenbereichen. Und wenn das nicht mündlich heute geht, wir würden uns als Sportausschuss sicherlich auch über eine schriftliche Vorlage freuen. Und wenn ich schon dran bin, ich habe gelesen, bei 448 Bundeskaderathleten stehen nur 30 Plätze für den paralympischen Sport zur Verfügung, Quote unter 7%. Das wollen Sie jetzt anheben auf 50 Plätze in 28. Warum gibt es da nicht einen größeren Steigerungsbedarf oder warum sind Sie so vorsichtig in dieser Forderung?
Also vielen Dank für Ihre Anmerkung oder für deine Anmerkung, Christian. Das ist ein wesentliches Anliegen, was wir als DBS haben. Das geht nicht so sehr als Vorwurf an die Bundesregierung oder auch die Länderregierung. Sie wissen, in Brandenburg sind wir da gut unterstützt worden, was den Behindertensport angeht. Das ist eine Sache, die muss an uns alle gehen. Das muss in den Köpfen, muss sich das ändern. Der behinderte Sportler, der behinderte Spitzensportler, der ist genauso gleichwertig zu behandeln, hat die gleichen Rechte wie ein olympischer Sportler oder ein Sportler ohne Behinderung. Und das ist eine Sache, die muss sich in den Köpfen einfach mal ändern. Und da arbeiten wir jeden Tag dran. Wir sind im 75. Jahr unseres Bestehens. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine Gleichberechtigung und wollen natürlich die Aufstockung und die Anpassung der Mittel. Wir haben Bedarfe. Wir sind nur bei 10% im Vergleich zu den olympischen Disziplinen. Das wollen wir natürlich ändern. Das ist unser Ansatz. Und da arbeiten wir jeden Tag dran. Aber das ist etwas, was sich in den Köpfen der Menschen von uns allen ändern muss. Dass eine Behinderung ist etwas Normales. Das ist so. Das ist statistisch nicht so. Ja, aber ansonsten ist das so. Jeder hat die gleichen Rechte, ob schwarz, weiß, Alter, Geschlecht oder eine Behinderung. Das kann schon im Prinzip des moralischen Universalismus
vielen umgesetzt. Dank. Das ist die Botschaft ist, glaube ich, rübergekommen. Vielen, danke. Vielen Dank. Ich war jetzt sehr großzügig. Bitte in der zweiten Runde etwas mehr auf die Zeit zu achten. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Runde. Jeder hat 3 Minuten und auch die Antworten der Bundesregierung würden jetzt angerechnet werden. Bitte schön, wir beginnen wieder bei der Union. Arthur Auernhammer.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frage zum Nominierungsverfahren. Einmal DBS, wie lief das bei Ihnen ab? Und aktuell, muss ich fast sagen, beim DOSB. Wir hatten letzten Samstag eine Sportveranstaltung in Österreich. Da hat ein deutscher Athlet plötzlich den 8. Platz belegt. Ja, und hätte sich einmal unter die ersten 8 oder zweimal unter die ersten 15 platziert werden. Warum ist das jetzt nicht möglich? Ich werde draußen gefragt, jeder fragt mich, warum darf der Louis Vogt jetzt nicht mit nach Olympia? Wie sind da die Spielregeln? Also ich kann mir schon vorstellen, wir hätten mit ihnen auch Chancen. Und mit gestern Abend haben auch 2 Platzierungen unter den ersten 15 gehabt. Also warum werden da so im Voraus schon so kurzfristig dicht gemacht?
Also erstens, es sind die zwischen FIS, DSV und DOSB vereinbarten Fristen. Da haben wir ganz klar gesagt, das ist das. Und das Interessante bei Herrn Vogt ist ja jetzt, dass er zum ersten Mal überhaupt was hat. Hätte er vorher schon eine halbe Qualifikation gehabt, wäre er noch in der Möglichkeit gewesen. Das ist die Entscheidung, wo ich dann auch sagen muss, die ist so gefällt. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht genauso sehen, wie du ja auch. Den hätte ich gerne dabei. Aber, und das müssen wir sehen, wenn dann immer vor und nach versucht wird, noch in Anführungszeichen einzubuchen, kommen wir an Grenzen der Möglichkeiten mit Akkreditierung und ähnlichem mehr. Wir sind jetzt dabei zu schauen, dass wir ihn noch in den Trainingsbereich hineinzubekommen, dass, wenn zum Beispiel ein Sportler sich verletzt, noch eine Möglichkeit da ist. Also wir tun da alles. Will aber auch deutlich sagen, es ist nicht eine Entscheidung des DOSB an der Stelle, sondern eine klare Begrenzung. Andere, das steht ja auch, um die Antwort direkt zu geben, haben gesagt, wir machen das, siehe Schweiz, nach Kitzbühel. Das war aber in der deutschen Übereinkunft, war das nicht der Wunsch. Deswegen sage ich, mir gefällt es auch nicht. Was wir tun können, machen wir. Aber Herrscher des Verfahrens ist das IOC. Letzte Anmerkung, dann kommt immer noch die Frage, warum haben wir nun, ich sage das jetzt umgangssprachlich, so wenige Plätze und Brasilien kriegt 3. Auch das ist eine Entscheidung des IOC, die ich aber nachvollziehen kann, weil sie versuchen natürlich auszubreiten. Stichwort, was wir gerade bei der Kombination haben. Es ist immer eine Abwägung.
Wir als DBS haben die glückliche Situation, dass die ganzen internationalen Fristen abgeschlossen sind. Wir haben die Nominierungssitzung am 11.02. und da sind dann auch fast alle nationalen Wettkämpfe abgeschlossen. Von daher haben wir das Timing gut gesetzt. Wir haben nur die einzige Problematik ist die Beipartheitssituation. Da wird die Entscheidung, ob ein Athlet mitkommen kann, also Beipartheit sind sogenannte Wildcards, die wird nach der Nominierungssitzung getroffen. Da müssen wir einfach nur einen Vorratsbeschluss im Vorfeld fassen.
Vielen Dank. Bevor ich das Wort weitergebe, wollte ich mal eben fragen, ist das zweite Mikro kaputt oder warum?
Wir teilen.
Teilt ja, okay, ja, wenn das so gewünscht ist.
Bei uns will auch ja immer nur einer reden.
Na, alles gut, dann machen wir das so weiter. Dann geht aber jetzt das Fragerecht an die AfD-Fraktion. Herr König.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal möchte ich, weil es die letzte Runde ist, jetzt allen Athleten und allen deutschen Athletinnen in Mailand und Cortina Gesundheit, Fairness und viel Erfolg wünschen. Dann möchte ich loben, dass der DBS und das FES jetzt sozusagen zusammengekommen sind, weil das lag eigentlich schon ewig auf der Hand. Wir sind eine Sportnation, wir sind eine Techniknation und gerade so bei technischen Sportarten ist es eigentlich logisch, also da, wo man Technik braucht, eben wie Ski oder eben halt beim Bobfahren, wo es ja seit Jahrzehnten hervorragend gemacht wird, das sind eigentlich Sportarten, die sind prädestiniert für uns. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Die geht so ein bisschen in dieselbe Richtung und auch in die Richtung DOSB und eigentlich nicht DOSB, eben die katastrophalen Quotenregelungen des IOCs, die gerade angesprochen wurden, im Rennrodeln, im Skialpin, im Skispringen und wieder in der nordischen Kombination. Da ist es zum Beispiel so, dass da ein Team aus nur 2 Sportlern besteht. Aus unserer Sicht greift hier das IOC massiv in die Regeln der Sportarten und der internationalen Verbände ein. Und die Wettbewerbe werden im Vergleich zu den WMs ja total verändert. Warum wird das von Ihrer Seite nicht mal klar angesprochen und kritisiert? Also ich würde fast sagen, Sie haben da so eine gewisse falsche Rücksichtnahme gegenüber, vielleicht aus Angst vor Nachteilen bei einer deutschen Olympiabewerbung.
Ich verstehe die Frage sehr gut. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, wenn wirklich immer nur die Besten dann kommen. Aber, und das will ich dann schon sagen, es ist erstens ein Aushandlungsprozess zwischen dem IOC und den internationalen Fachverbänden. Zweitens hat das IOC für die olympische Bewegung ein Interesse daran, möglichst weltweite Abdeckung hinzubekommen, Interesse für die Olympischen Spiele, um nicht unterzugehen in einem durch Einzelsportarten, man siehe jetzt die Ausweitung der NFL, nur noch bestehenden öffentlichen Sportsystem. Und da einen guten Kompromiss auszuhandeln, das ist dann die Aufgabe. Ich würde mir das auch wünschen. Ich sage aber auch für den DOSB, der ja auch NOK ist, es sind eben nicht zusammengelegte Weltmeisterschaften. Deswegen müssen wir ein gewisses Maß an Unterschiedlichkeit hier sogar haben. Was da das Richtige ist, sagt für den DOSB dann auch der Vorstandsvorsitzende, ist eine Vereinbarung mit den Spitzenverbänden, die ja auch ein Interesse daran haben müssen, dass möglichst viele teilnehmen, damit ihre Sportart nicht immer kleiner auf nationaler Ebene wird. Darf ich, Frau Vorsitzende, dann noch etwas, was ich vergessen habe? Ich hatte noch 20 Sekunden. Ich möchte mich nämlich bedanken für den DOSB, nämlich, was ich völlig vergessen habe, für die Übernahme der Entsendungskosten. Das haben Sie als Abgeordnete, das hat die Bundesregierung gemacht. Ohne die ginge das gar nicht an der Stelle. Das könnten wir an der Stelle gar nicht wuppen. Ich darf mich bedanken, auch für den Schutz durch die Bundespolizei. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen Ohne Sie, ohne das Parlament, ohne die Regierung würde es gar nicht funktionieren.
Und wir haben größtes Vertrauen in unsere Bundespolizei, im Gegensatz zu manch anderen. Jetzt geht das Fragerecht an die SPD-Fraktion. Bettina Luck, bitte.
Ja, vielen Dank. Greift das Thema gleich mal auf. Das, was ja die letzten zwei Tage irgendwie bestimmend in der Berichterstattung war, welche Beamte aus den USA mit nach Italien reisen, was mich dann schon zur Frage geführt hätte, ob wir im Sicherheitsbereich noch irgendwas nachlegen müssen oder ob wir eine andere Gefahrenlageeinschätzung haben als tatsächlich andere Teilnehmer. Das mit einem leichten Schmunzeln, also wenn das jemand aufgreifen möchte, gerne. Insgesamt möchte ich das Thema jetzt Nutzung vorhandener Sportstätten und der Zwiespalt mit größere Entfernung gar nicht aufmachen. Aber ich glaube, das ist genau der Kompromiss, den wir ja haben. Wir nutzen bestehende Sportstätten häufig, haben dadurch die längeren Kosten, ist ja vielleicht auch längeren Fahrzeiten. Und die Strecken sehen auf der Karte relativ harmlos aus, finde ich. Aber wenn man sich die Fahrzeiten da mal dazulegt, ist das schon eine Herausforderung. Glaube ich, auch für uns ein guter Lerneffekt für unsere Olympiabewerbung. Wir hatten jetzt die Bundespolizei schon mal als Stichwort. Das greife ich gleich noch mal auf. 184 Athletinnen und Athleten. Ich finde die Quoten, also die Entsendung der Frauen- und Männerquote durchaus schon sehr ausgeglichen mit 46% Frauen, 54% Männer. Mich würde jetzt noch interessieren, haben Sie ein paar Informationen zum Thema, wer ist eigentlich in einer Sportförderstelle? Also gibt es Sportsoldaten, Athletinnen, Athleten, die bei der Bundespolizei oder Zoll gefördert werden? Und können Sie uns sagen, wie viele Sporthilfe geförderte Athleten mitfahren? Weil das ist ja etwas, was uns hier im Ausschuss mit jeder Haushaltsberatung beschäftigt. Wenn wir den entsprechenden Einzelplan beraten, geht es ja genau da. Und da hat man jetzt vielleicht auch noch mal ein ganz konkretes Bild.
Wir haben im Wintersport, das gilt auch für das Team D, für die Spiele Milano-Cortina, einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Athletinnen und Athleten in den jeweiligen Sportförderstellen, sowohl aus den Bereichen Bundespolizei als auch Bundeswehr als auch Zoll. Also das Zoll-Ski-Team zum Beispiel ist eben im Skialpin und im Biathlon auch aktiv. Die konkreten Zahlen mit den dahinterstehenden Namen liefere ich gerne an den kompletten Ausschuss nach. Selbiges gilt auch für die Sporthilfe. Dort haben wir natürlich eine relativ große Gruppe, die nicht gefördert ist. Und das sind unsere Profis im Bereich Eishockey, die alle da komischerweise nicht mehr gefördert werden und auch nicht Rückzahler sind.
Ja, vielen Dank. Dann bleibt mir eigentlich nur auch im Namen meiner Fraktion gutes Gelingen zu wünschen, dass unsere Athletinnen und Athleten möglichst erfolgreich sind. Ein echtes Erlebnis, mit dem ich glaube, alles ist vorbereitet. Die Vorfreude, wenn man so die Social-Media-Beiträge verfolgt, ist vorhanden. Nicht nur bei uns hier im Sportausschuss. Ich glaube, der ein oder andere Athlet kann es auch kaum erwarten, dass es jetzt wirklich losgeht. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann in Italien treffen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und es geht gleich weiter bei Tina Winkelmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Frau Vorsitzende. Also ich glaube, die Spannung ist groß, die Vorfreude ist groß. Wir drücken alle unseren beiden Teams mehr als, wie gesagt, die Daumen. Und da sind wir beim Thema. Man ist aufgeregt, die Vorfreude ist groß. Ich weiß, sie sind alle bestens vorbereitet. Unsere Frauen und Männer wollen zeigen, was sie können. Und da sind wir beim Thema. Ich glaube, es ist halt auch ganz, ganz wichtig, die psychologische Betreuung auch vor Ort, gerade jetzt bei den Olympischen Spielen. Hier beginnen wir, bevor wir dann zu den Paralympischen kommen. Es ist Druck da, medial, es ist im Team Druck da. Und hier heißt es auch, psychologisch betreuen, helfen, unterstützen, auch wenn vielleicht mal die goldene Fahrt nicht so golden ist. Wie ist da auch der DOSB aufgestellt jetzt für die Olympischen Spiele?
Ich kann das ja über die letzten ungefähr 20 Jahre ganz gut bewerten als Begleiter der Mannschaft. Das ist ein Bereich, der in seiner Bedeutung extrem zugenommen hat in den einzelnen Teilmannschaften, insbesondere natürlich im Teamsport. Das waren eigentlich die ersten, die mit Psychologen eingestiegen sind. Die Individualdisziplinen haben dort jetzt deutlich nachgezogen, sodass wir im Bereich der medizinischen Betreuung inzwischen sowohl auf den Körper als auch insbesondere auf die Seele achten. der Athletinnen und Athleten. Das ist eine ganz besonders exponierte Situation, in der die sich befinden. Das IOC hat damit Rechnung getragen, indem sie für Paris erstmals das System der sogenannten Welfare Officer eingeführt haben. Das sind weitere Akkreditierungen für Teampsychologen, die eben der Mannschaft zur Verfügung stehen, zum Beispiel in persönlichen Krisensituationen. Und man muss auch ganz klar sagen, wir hatten, glaube ich, die Zahl genannt, wie viele Wiederholungs-Olympioniken wir in der Mannschaft haben. Die ersten Olympischen Spiele sind für die meisten Athletinnen und Athleten aufgrund der Größe, aufgrund der Bedeutung ein gewisser Kulturschock. Und unter diesen Umständen eben eine Weltspitzenleistung zu bringen, ist extrem herausfordernd. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir diese Unterstützung auf psychologischer Seite haben.
Und ich darf noch eine Sache ergänzen. Wir haben inzwischen auch mit Dank auch technisch professioneller Hilfe auch für die Frage, was ist, wenn wir in sozialen Medien Angriffe bekommen, haben wir inzwischen auch Unterstützung. Und der junge Mann, der neben mir sitzt, ist zudem mit einer zentralen Telefonnummer derjenige, der, wenn irgendwelche Probleme an der Stelle kommen, Ansprechpartner dafür ist. Also auch den Teil versuchen wir da gut zu behandeln.
Ich kann mich da nur anschließen. Die Herausforderung besteht ja für die Teams da, für die Athletinnen und Athleten, Leistung abzurufen, wenn es zählt, wenn die Welt zuschaut, wenn die besten Athleten vor Ort sind. Das ist eine besondere Situation, die besondere Persönlichkeiten bedarf. Ich glaube, dass speziell die paralympischen Athleten Geschichten durchlebt haben, die sie sehr resilient machen, die in dem Bereich viel gestalten können und die diese Herausforderung suchen. Und gleichsam ist die Sportpsychologie in allen Bereichen auf dem Vormarsch und auch integriert in die Kompetenzteams der Teams. Und es ist wichtig, solche Flow-Momente vorzubereiten.
Vielleicht nur ganz kurz, auch wir haben im Vorfeld der Spiele, aber auch während der Spiele das Thema Psychologie in die gesamte Medizin integriert.
Herzlichen Dank. Ich sehe große Zufriedenheit. Dann kann ich zu Christian Görke weitergeben an die Linke. Ja.
Ich würde mich gerne noch mal an den DOSB wenden mit einer Fragestellung. Ich meine, wir wissen alle, wir sind als Deutschland im Wintersport erfolgreich, aber die anderen Nationen holen massiv auf. Und deshalb meine Frage auch an den DOSB, wie bewertet er diese Entwicklung auch vor dem Hintergrund der zukünftigen Spitzensportförderung? Ich hatte da vorhin im Einstiegsstatement da so in gewisser Weise auch noch mal eine Erwartung rausgehört. Ja, das wäre meine erste Frage.
Also erstens ja, das ist Faktum. Sag aber nochmal, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht die deutsche Krankheit haben, uns kleiner zu machen, als wir sind. Wenn ich die World Games nehme, wo wir Zweiter geworden sind, das sind ja nicht irgendwelche Pillepalle-Sportarten, hat auch keiner gesagt, können wir sehen, dass wir erfolgreich sind. Was wir aber schon sehen ist, und deswegen hat ja auch die Bundesregierung und die Staatsminister gesagt, müssen wir was beim Sportfördergesetz tun, wir können nicht ewig auf den alten Vorteilen sitzen. Ja, wir haben Vorteile in der Eisrinne, weil wir hier die klassische Kombination von Athletik plus Technik haben, plus, ich sage auch mal, Materialfähigkeiten und so weiter. Aber das heißt auch, wir müssen hier im Endeffekt neu denken. Wir müssen uns fragen, warum anders machen. Dafür ist das Sportfördergesetz richtig. Was dabei die richtige Lösung ist, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen, sind wir aber in guten Gesprächen. Ich will aber eines noch mal deutlich sagen. Eine Lösung wird nur funktionieren, wenn Sport und Politik, in dem Falle sage ich Staat, auf Augenhöhe das Ganze machen. Und wenn wir weiterhin aus Sicht des DOSB, will ich auch deutlich sagen, nicht sagen, es gibt Sportarten minderer und maximalerer Qualität, sondern da müssen wir dann wirklich sehen, was olympische Sportarten sind, was auch an der Stelle World Games Sportarten sind. Das müssen wir berücksichtigen und da nicht selektieren. Das mögen kleinere Nationen können. Ich will das persönlich sagen, wir machen das als DOSB hier an der Stelle nicht.
Dann hätte ich noch eine Frage an die Bundesregierung. Ich hatte das Glück, mit einigen Kollegen hier an einer Veranstaltung des FES teilzunehmen. Und das FES ist ja maßgeblich auch an vielen Erfolgen, über die wir gerade gesprochen haben, beteiligt, hat aber zunehmend das Problem, dass seine Angestellten nicht mehr tariflich ordentlich bezahlt werden können. Und deshalb meine Frage an die Bundesregierung, was plant sie hierfür im Haushalt 27? Weil ich gehe davon aus, dass Ihnen das auch bekannt ist.
Ja, wir planen hierfür tatsächlich Ausgleich. Wir treten dafür an. Jetzt beim Aufstellungsverfahren werden wir diesen Punkt auf jeden Fall mit in die Verhandlungen mit einbringen. Das sehen wir auch so. Und dann muss man gucken, wie weit wir dann in den Verhandlungen kommen.
Darf ich noch mal eine Nachfrage stellen? Das heißt also, nachdem also 4 Jahre die FES keine tariflichen Ausgleich bekommen hat, dass dies Jahr im Haushalt 27 es passieren wird?
Also Sie haben ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch Aufschläge bekommen und wir versuchen es jetzt im Haushaltsaufstellungsverfahren den Ausgleich zu erreichen.
Ja, dann ganz herzlichen Dank. Wir haben das nicht oft, dass während eines Themas die Laune immer besser wird. Hier ist ja doch eine gewisse Heiterkeit gerade da. Ich darf im Namen des Ausschusses allen olympischen und paralympischen Athletinnen und Athleten wirklich maximalen Erfolg wünschen. Wir freuen uns sehr auf die Spiele. Wie ja schon gesagt, werden wir mit einer Delegation auch jeweils vor Ort sein. Wir wollen unser Team D, so gut es geht, unterstützen. Wir stehen dahinter, wir freuen uns und werden natürlich aber auch, das ist mir hier nochmal wichtig zu sagen, uns auch dort natürlich mit internationalen Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern treffen, um gerade wichtige Belange des Sports auch dort, denn da kommen ja alle zusammen, das ist natürlich auch eine gute Gelegenheit für Politikerinnen und Politiker, sich dort auszutauschen. Also wir hoffen, Sie alle gesund dort wiederzusehen. Ich darf mich bedanken noch einmal und darf Sie jetzt auch entlassen aus der Sitzung. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende dieser dieses Tagesordnungspunktes 1 und ich schließe den hiermit. Wenn es für Sie okay ist, machen wir einfach direkt weiter. Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt 2. Das ist der Antrag der Fraktionen CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Olympische und Paralympische Sommerspiele, volle Unterstützung einer deutschen Bewerbung. Das ist die Drucksache 21-3029. Wir haben uns hier auf eine kurze Debatte geeinigt. Das heißt, die Fraktionen CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen beginnen jeweils mit 2 Minuten für die Vorstellung des Antrages. Dann können die Fraktionen AfD und Die Linke mit jeweils 3 Minuten darauf reagieren. Und die antragstellenden Fraktionen könnten dann noch einmal jeweils mit 2 Minuten erwidern. Also wir beginnen wieder bei der Unionsfraktion. Stefan Mayer, bitte.
Sehr verehrte Frau Vorsitzende, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben im letzten Tagesordnungspunkt ja schon die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele und die Paralympics gespürt. Und passend dazu darf ich kurz einführen in unseren gemeinsamen Antrag der Regierungskoalition, gemeinsam mit der Koalition, mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, für eine nachdrückliche Unterstützung einer deutschen Bewerbung für Olympische Sommerspiele. Da hat sich ja in den letzten Monaten zum Glück einiges getan, beispielsweise auch ein sehr positives Bürgervotum in München am 26. Oktober letzten Jahres mit einer wirklich phänomenalen Wahlbeteiligung von 44% und einem positiven Votum der Bürgerinnen und Bürger von knapp 2/3 für die Austragung der Olympischen Sommerspiele in München. Es werden weitere Bürgerentscheide folgen in den kommenden Monaten und diesbezüglich, glaube ich, ist dieser Antrag auch ein klares Signal, dass nicht nur die Bundesregierung, die sich dankenswerterweise ja klar auch für eine Bewerbung ausgesprochen hat, dass sich auch der Deutsche Bundestag in seiner Mehrheit hinter eine deutsche Bewerbung für Olympische Sommerspiele stellt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit hätte es uns, unserem Land gut, dass mit zwei Sportgroßveranstaltungen, auch hier geht es ja um die Olympischen Sommerspiele und um die Paralympischen Sommerspiele, dass mit diesen beiden eng aufeinanderfolgenden sportlichen Großveranstaltungen auch ein Signal des Zusammenrückens, auch des Zusammenführens in unserer Gesellschaft gesetzt wird. Es gibt ja kaum mehr Ereignisse, die in der Lage sind, die Mehrheit einer Bevölkerung wirklich hinter sich zu vereinen. Ich bin der Überzeugung, Olympische und Paralympische Spiele gehören zum Glück nach wie vor dazu. Wir werden das jetzt auch wieder in Mailand, in Cortina erleben, zumindest wenn Millionen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern an den Bildschirmen sitzen oder sich im Stream die Wettbewerbe ansehen. Also das ist, glaube ich, ein sehr positives Signal und ich bitte nachdrücklich um die Unterstützung dieses gemeinsamen Antrags. Das, und das darf ich vielleicht zum Schluss noch sagen, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, nicht nur von den beiden die Bundesregierung tragenden Bundestagsfraktionen eingebracht wird, sondern auch von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wofür ich auch sehr herzlich danke.
Kommen auch gleich noch zu Wort, aber erst einmal die SPD-Fraktion.
Okay.
Ja, beim Vorredner schließe ich mich in den Worten schon an, möchte nur noch betonen, dass wir aus 4 Himmelsrichtungen 4 Bewerbungen haben. Auch das spricht, glaube ich, für die Sporteuphorie im Land, dass man sich bundesweit auf den Weg macht, Bewerbungen anzubieten, sodass der DOSB am 26. September eine Auswahlmöglichkeit hat und daraus dann die beste Bewerbung für den internationalen Wettbewerb bauen kann. Wir haben schon viel im Plenum, glaube ich, ausgetauscht. Ein Punkt, der aktuellen Situation geschuldet besonders wichtig ist, natürlich auch, wenn wir Sportveranstaltungen in anderen Ländern kritisieren. Und damit meine ich nicht nur die Fußball-WM, die jetzt ist, sondern auch die vergangenen Olympischen Spiele, die in einigen Ländern stattgefunden haben, wo man nicht immer sagen kann, dass das alles basisdemokratisch organisiert ist. Sind wir auch in einem Umkehrschluss, glaube ich, in der Pflicht, uns selbst bei Wettbewerbe zu bewerben, um Ausrichter werden zu können. Müssen wir uns da, glaube ich, auch stärker positionieren, auch deutlich machen, wofür wir mit Sportgroßveranstaltungen stehen. Und das spiegelt sich auch in diesem Antrag wider.
Vielen Dank. Dann gebe ich noch mal an die Grünen.
Dankeschön. Wir sind ein demokratisches Land. Wir sind ein freies Land. Wir sind ein Land, das Menschen zusammenbringt. Und das tut der Sport. Und die Zeit ist mehr als reif, wieder olympische, paralympische Spiele bei uns im Land begrüßen zu dürfen, für die Athletinnen und Athleten, die sich hier Träume erfüllen, für eine Gesellschaft, die zusammenwächst, die zusammenhält, die die Bevölkerung in Bewegung bringt, von klein bis groß. Und das ist die Kraft von Spielen. Und es ist die Kraft des Sports, die zeigt, wie man Integration liebt, wie man Inklusion lebt. Und das ist ein kleiner Teil des Sports. Der große Teil des Sports ist, dass er einfach Menschen, egal wo du her bist, egal was du bist, zusammenbringst. Und wir sehen es jetzt, wir haben es gerade eben gehört, an den Zahlen für die kommenden Winterspiele. Wir haben starke Teams. Wir haben starke Leute am Start. Und die Kleinsten werden dann die Größten sein und die werden alles geben, sie werden trainieren, sie werden Herzblut reinlegen. Und wir möchten ihnen die Möglichkeit dafür bieten, das in ihrem eigenen Land wirklich zu zeigen. Und ich möchte mich auch nochmal für die wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit bei der Union, bei der SPD bedanken, weil hier sieht man, Sport verbindet. Sport verbindet auch über Fraktionen. Und deswegen bitte ich um Unterstützung für diesen Antrag für Sportdeutschland, für Olympische und Paralympischen Spiele in Deutschland.
Es geht jetzt kaum noch zu toppen. Jetzt kommen wir zur AfD-Fraktion. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Aus unserer Sicht ist das ein bisschen differenzierter. Also ich sage mal, spät kommen Sie, aber Sie kommen. Als wir nämlich 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, war eine unserer ersten Forderungen, sich für die Olympischen und Paralympischen Spiele zu bewerben. Das wurde damals schön konsequent abgelehnt. Jetzt haben wir, ist es 8 Jahre später, kommen Sie denn endlich aus dem Knick? Jetzt gibt es einen Antrag von CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Grünen. Sie haben jetzt also endlich unsere Forderungen verstanden und sie im Grunde übernommen. Wir sind inzwischen allerdings der Meinung, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Deutschland hat sich verändert, aus unserer Sicht nicht zum Positiven. Unter anderem ist der Infrastrukturstau auch bei den Sportstätten immer noch da. Sportstätten sind in Höhe von 30 bis 40 Milliarden Euro sanierungsbedürftig. Diese wieder auf Sommer-Olympiastandard zu bringen, erfordert hohe Kosten, während die Sportstätten für Winterspiele bereits vorhanden sind und Neubauten nicht notwendig wären. Daher halten wir eigentlich Olympische Winterspiele für die bessere und nachhaltigere und vor allen Dingen auch wirtschaftliche vorteilhaftere Option für Deutschland. Zudem zeichnet sich aus unserer Sicht auf internationaler Ebene für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036 wie auch 2040 eine deutliche Tendenz ab, dass diese Spiele nach Asien und Afrika vergeben werden. Da wir aber natürlich grundsätzlich den Sport unterstützen und auch natürlich Olympische Spiele in Deutschland unterstützen, begrüßen wir auch diese aktuelle Initiative und werden dem Antrag zustimmen und die Bewerbung auch aktiv unterstützen.
Und dann die Linke, bitte. Christian Görke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Antrag ist wie so ein Eisberg. Unter dem Eisberg liegt das Versprechen jahrelanger sportpolitischer Versäumnisse. Wir haben einen massiven Sanierungsstau, unterfinanzierte Infrastruktur, prekäre Bedingungen bei Athletinnen und Athleten. Und soweit gehört, das ist nicht über uns gekommen, das sind im Selbstverständnis
verursachte Verwerfungen auch nicht nur dieser Bundesregierung, sondern der letzten Bundesregierung. Und Sie repräsentieren sich hier mit Ihrem Antrag als Retter Ihrer eigenen Fehler, indem Sie jetzt vollmundig hier für Olympia werben. Das ist für uns keine verantwortungsvolle Sportpolitik und das ist aus meiner Sicht auch ein reines Ablenkungsmanöver, um das, was ich schon umrissen habe, auch zu verschleiern. Um klarzustellen, wir lehnen Olympische und Paralympische Spiele überhaupt nicht ab. Aber dieser Antrag versäumt eine klare Analyse der aktuellen Sportpolitik, bietet kein Konzept für kurz-, mittel- und langfristige Verbesserung des gesamtdeutschen Sports. Und der Antrag verspricht dauerhafte Infrastrukturverbesserungen durch Olympia. Das ist irreführend. 31 Milliarden Sanierungsstau bundesweit, kaputte Sporthallen, kann da noch weitermachen. Sie kennen alle diese Situation. Das Problem zieht sich durch alle Ebenen des deutschen Sports, vom Schulsport angefangen bis über den Breitensport bis hin auch zum Leistungssport, der nach wie vor chronisch unterfinanziert ist. Und insofern können wir dieses blumige Olympia-Bekenntnis hier nicht unterstützen. Reformen und Investitionen müssen aus unserer Sicht zuerst erfolgen und umgesetzt werden, bevor wir dann uns um ein großes Event bewerben. Wer den zweiten Schritt vor dem ersten macht, riskiert weitere soziale Verwerfungen in diesem Land und bringt sich in ein nächstes finanzielles Abenteuer.
Vielen Dank. Möchte noch eine antragstellende Fraktion darauf reagieren? Stefan Mayer zunächst.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Kolleginnen und Kollegen. Zunächst mal vielen Dank für die Beiträge. Herr Kollege Görke, ich kann Ihnen das ja nachfühlen. Sie haben ein großes Problem, das war ja auch bei Ihrer Rede zu unserem Antrag im Plenum erkennbar. Sie lavieren sich so ein bisschen durch. Sie sagen, ja, die Linken sind nicht gegen Olympische und Paralympische Spiele, kommt auch bei dem eigenen Klientel offenbar nicht ganz so gut an. Es gab ja Umfragen, nach denen selbst die, sind nicht viele, aber ein paar wenige linken Wähler in München zumindest zu 50% für die Bewerbung gestimmt haben. Also Sie tun sich da ein bisschen schwer. So richtig apodiktisch, kategorisch dagegen zu sein, ist, glaube ich, nicht ganz so opportun. Dafür können es auch nicht so richtig sein. Also jetzt versteifen Sie sich auf die Argumentation, dass Sie sagen, naja, solange die Sportinfrastruktur so marode in Deutschland ist, in so einem miesen Zustand ist, so lange dürfen wir uns nicht für Olympische und Paralympische Spiele bewerben. Ich möchte es genau andersrum aufziehen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn sich Deutschland für Olympische und Paralympische Spiele bewirbt, hoffentlich wird dies der Fall sein, dann wird dies auch eine Initialzündung dafür sein, die Infrastruktur im Sportbereich in der Breite zu verbessern, vor allem auch dem Breitensport dienend deutlich zu verbessern. Vor dem Hintergrund ist Ihre Argumentation aus meiner Sicht nicht schlüssig. Andersrum macht es Sinn, wenn wir Olympische und Paralympische Spiele, zumindest wenn wir uns dafür bewerben, wird dies auch dem Breitensport in der Gänze in Deutschland enorm zum Vorschub verhelfen. Und noch eine Anmerkung zu Ihnen, Herr Kollege König, was Ihre Fabulierung da über die Chancen anbelangt. Also da wäre ich ganz zurückhaltend. Also erstens sind die Karten noch überhaupt nicht gelegt, was die nächsten Vergaben anbelangt. Aber ich sage mal hypothetisch, wenn die nächsten Sommerspiele tatsächlich, wie Sie es jetzt insinuiert haben, nach Asien gehen, kann ja durchaus sein, gibt ja Bewerbungen, mehrere Interessenten, Katar, Indien und so weiter, dann ist der Druck natürlich sehr groß für das IOC oder besser gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dann, nachdem dreimal in Folge nicht Europa bei Sommerspielen zum Zug gekommen ist, dann 2040 Europa wieder zum Zug kommt. Und dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dann hat jede deutsche Bewerbung, egal mit welcher Stadt oder mit welcher Region wir uns bewerben, beste Chancen.
Herzlichen Dank. Wir verabschieden Frau Schennerlein und das Fragerecht geht, Quatsch, die SPD wird auch noch mal darauf reagieren, so rum.
Jetzt haben wir eine Premiere, ich gebe dem Kollegen Mayer das erste Mal im Rahmen eines Tagesordnungspunktes zum zweiten Mal recht. Dachte ich mir, deswegen sage ich das noch mal. Nein, aber zurück zum Ernst, mir sind noch zwei Punkte wichtig. Zum einen bewirbt sich hier nicht die Bundesregierung oder der Bundestag, sondern wir unterstützen eine Bewerbung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das darf, glaube ich, in der Diskussion tatsächlich nicht hinten runterfallen. Das zweite ist, auch uns bewegt die Situation unserer Sportstätten auch in den Kommunen. Deswegen haben wir ja auch die Sportmilliarde mit aufgelegt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir könnten da noch mehr Geld gebrauchen. Aber fest steht auch, dass das eine Kernaufgabe der Länder und der Kommunen ist und wir einfach auch an der Stelle mit Vorbild vorangehen. Das darf man, glaube ich, bei aller Kritik auch nicht vergessen, dass wir hier auch schon freiwillig in Leistungen gehen, weil wir die Situation erkennen. Und wir jetzt einfach auch den Rückenwind, der eine mögliche Bewerbung bzw. die Gastgeberschaft mit sich bringen würde, auch für den Sektor Sport mitnehmen sollten, es ging jetzt ein bisschen durcheinander in den verschiedenen Stellungnahmen. Ich glaube, das nochmal ganz eindeutig und ganz klar. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und Tina Winkelmann? Nicht mehr. Es ist alles gesagt. Das stimmt. Dann sind wir am Ende dieser Debatte und ich kann die Abstimmung über den Antrag der Fraktionen CDU, CSU, SPD und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 21-3029 aufrufen. Wer stimmt dafür? Unionsfraktion, SPD, Grüne und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Enthaltung entsprechend keine. Dann hat der Ausschuss für Sport und Ehrenamt den Antrag angenommen. Und ich kann den Top 2 schließen und gleich den Top 3 aufrufen. Das ist der Antrag der Fraktion Die Linke. Bundeskader, Athletinnen und Athleten finanziell und sozial absichern sowie anschließende Berufsperspektiven ermöglichen. Das ist die Drucksache 21-3616. Der federführende Ausschuss hat das mitberatende Votum angefordert. Wir haben uns im Vorfeld auf eine kurze Debatte geeinigt. Die Fraktion Die Linke darf ihren Antrag vorstellen. Danach müssen nicht alle Fraktionen in 3 Minuten Stellung nehmen. Und dann dürfte auch Die Linke noch mal darauf reagieren. Bitte schön, Herr Görke.
Ja, wir haben eben diesen Blumien Antrag beschlossen. Und insofern werden wir uns jetzt mal konkret dem Problem zuwenden. Und deshalb unterbreiten wir Ihnen einen Vorschlag, den wir im Vorfeld dieser Antragseinbringung mit Experten abgestimmt haben und mit einem durchdachten Konzept, welches den Sport auch wirklich zukunftsfähig machen kann, eben auf den Weg bringen. Unser Antrag adressiert nämlich die Realität und Sie kennen das alle, hunderte Bundeskaderathleten, die eben nicht über die Förderstellen der Bundeswehr, der Bundespolizei oder des Zolls oder im Rahmen von landesspezifischen Förderungen ihren Sport realisieren, leben teilweise unterhalb des Existenzminimums. Es ist sowohl von der Sporthilfe wie auch von den Verbänden mehrfach gefordert worden. Die Athleten für Deutschland fordern eine verbindliche Mindestsicherung. Wir schlagen eben eine Mindestsicherung von 1.800 monatlich vor, die vollständige Sozialversicherung, parallele Ausbildung und das Studium ermöglicht. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Ansatz unterstützen sollten. Sollten Sie vielleicht bessere Vorstellungen haben im Zusammenhang mit dem Thema, wo diese Mindestförderung oder die Förderstelle angesiedelt ist, dann nehme ich das gerne auf, ändere den Antrag, damit er dann gegebenenfalls im Bundestag mehrheitsfähig sein kann. Denn vom Inhalt kann man eigentlich nicht dagegen stimmen.
Vielen Dank. Möchte jemand von der Unionsfraktion darauf reagieren? Stefan Mayer, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich hätte konkrete Verbesserungsvorschläge, Herr Kollege Görke. Ich würde Ihnen empfehlen, den Antrag erstmal zurückzuziehen. Der ist nämlich von der Intention her durchaus gut gemeint. Das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen und gar nicht in Abrede stellen. Aber er ist leider nicht gut gemacht, weil schon mal die Grundforderung, dass man im Rahmen eines Gesetzes hier Mindestabsicherungen für die Athletinnen und Athleten vornimmt, aus meiner Sicht der falsche Ansatz ist. Ich glaube, an einem leidet es uns in Deutschland nicht, das sind ausreichend Gesetze. Also Gesetze haben wir mehr als genug, sage ich mal ganz, ganz vorsichtig. Ich würde das anders fassen. Und zwar, ich bin der Meinung, um das klar zu sagen, ich bin der festen Überzeugung und auch die gesamte Unionsfraktion, dass unsere Athletinnen und Athleten besser abgesichert werden müssen, um da überhaupt keinen Zweifel dran aufkommen zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, die heutigen Sätze, die Sporthilfe ausreicht, und das ist schon mal einer der Knackpunkte auch Ihres Antrags, dieser Antrag berücksichtigt nicht die deutsche Sporthilfe, die ja im Gros die unmittelbare, die individuelle Athletenförderung vornimmt. Vor dem Hintergrund würde ich dazu raten, dass wir nicht im Rahmen eines Gesetzes, eines Bundesgesetzes, diese Regelungen vornehmen, sondern dass wir der deutschen Sporthilfe ausreichend Mittel geben, um die individuelle Unterstützung der Kaderathletinnen und Athleten auf ein angemessenes Maß zu erhöhen. Und da bin ich durchaus bei Ihnen, die jetzigen Fördersätze, die sind in vielen Bereichen, ich möchte nicht sagen in Gänze, aber in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß. Auch im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da mittlerweile nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das möchte ich durchaus einräumen. Dafür bedarf es mehr Mittel. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Oder, und da müssen wir auch dann der Wahrheit ins Gesicht blicken, wir müssen vielleicht die Anzahl der Kaderathletinnen und Athleten reduzieren. Ich habe das ja vor kurzem mal mit dem Herrn Dr. Tabor hier besprochen. UK, Großbritannien, fördert 1.100 Athletinnen und Athleten, wir in Deutschland das Vierfache. Die Ergebnisse gerade bei den Sommerspielen rechtfertigen diese Imbalance nicht unbedingt, möchte ich auch mal vorsichtig ansprechen. Also es gibt... Sie sprechen das ein richtiges Thema an. Das ist ein Thema von mehreren, zum Beispiel auch die Unterstützung des Leistungssportpersonals, also Trainerbezahlung, um es auf den Punkt zu bringen. Aber dies jetzt isoliert herauszugreifen, ich sage mal ein bisschen aus populistischen Gründen, dem kann ich so nicht viel abgewinnen. Deswegen, weil Sie gefragt haben, was würde ich konkret empfehlen, diesen Antrag zurücknehmen. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Bundesregierung, dass das Bundeskanzleramt in den aktuellen Überlegungen bezüglich eines Sportfördergesetzes und bezüglich des Weitervoranbringens der Leistungssportreform diese Überlegungen, bessere finanzielle Unterstützung des Leistungssportpersonals und um das abschließend zu sagen, auch eine bessere finanzielle Unterstützung der Athletinnen und Athleten auch entsprechend mit berücksichtigen wird.
Vielen Dank. Möchte die AfD reagieren?
Ja, wir möchten reagieren. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, erstmal vielen Dank für den Antrag. Der spricht uns in weiten Teilen aus der Seele. Kollege Mayer, wenn Sie richtigerweise der Meinung sind, dass die Sätze für eine Sportförderstelle eben halt zu niedrig sind, ja, ich kann Sie nur bitten, Sie sind in der Regierung, heben Sie sie einfach an oder machen Sie es eben halt über die Sporthilfe, sorgen Sie dafür, dass das halt passiert. Ich wage die Prognose, es wird in dieser Wahlperiode nichts passieren. Ja, und wenn man jetzt über Populismus redet, muss man ganz ehrlich sagen, dann war das Statement wahrscheinlich, ich hoffe, Sie trafen mich irgendwann lügen, populistisch, weil, wie gesagt, es wird in dieser Legislatur wenig bis nichts passieren. Wir haben genau diese Sachen schon in drei Anträgen in der letzten Legislatur ja, adressiert. Wir wollten die Grundförderung für Kadersportler ohne Sportförderstelle in dem Antrag 2010-066 in der letzten Legislatur erhöhen, und zwar nämlich für die Athleten des Top Team Futures und auch für die Athleten des Top Teams. Wir wollten die duale Karriere im Spitzensport weiterentwickeln in dem Antrag 2011-394. Und da haben wir konkrete Vorschläge gemacht, wie man das Programm duale Karriere weiterentwickelt, weil nämlich genau an der Stelle immer beim Übergang von einem Lebensabschnitt in den nächsten, von Schule in die Ausbildung, von Ausbildung in Beruf, da verlieren wir nämlich viele Talente. Und wir haben auch in dieser Legislatur schon die Mütter angesprochen, schwangere Athletinnen und Mütter im deutschen Spitzensport besser unterstützen. Alle Anträge sind hier in dieser Runde abgelehnt worden. Insofern sind wir dankbar, dass es hier einen Antrag gibt, der sicherlich, ich sage mal, das ist falsch, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen soll. Aber wir nehmen den guten Willen für die Tat und werden diesen Antrag unterstützen.
Vielen Dank. Die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank. Die entscheidenden Argumente für die Ablehnung, die wir auch aussprechen werden, sind bereits vorgetragen. Aus meiner Sicht gehört dieses Thema eingeordnet mit den Spitzensportreformen, weil das in einen kompletten Komplex gehört, wie wir halt Sportförderung in diesem Land verstehen. Und letzten Endes gehört das auch dazu. Es gibt zwei Varianten, wenn ich aktuell was erhöhen möchte. Entweder mache ich eine Änderung im Haushalt und finde Geld, halte ich jetzt für nicht sehr wahrscheinlich, oder ich kürze die Anzahl der Stellen. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, kurz vor einem großen Turnier oder vor den Spielen, die wir jetzt vor uns haben, eigentlich auch gar nicht diskutieren kann und sollte. Das würde nur zu Unverunsicherung führen. Letzten Endes ist es tatsächlich so, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, dass momentan die Fördersätze bei der Sporthilfe unter dem liegen, was ein Mensch, der studiert in diesem Land, bekommen kann. Also der BAföG-Satz liegt ungefähr bei 1.000 Euro. Wir sind mit 700 bzw. 800 Euro Förderung der Sporthilfe deutlich drunter. Das haben unsere Fraktionen von Union und SPD auch, glaube ich, schon an unserer Haushalt da adressiert, dass da ein Handlungsbedarf besteht und auch das Kanzleramt inständig gebeten, da auch in dieser Wahlperiode noch etwas für unsere Athletinnen und Athleten zu erreichen. Vielen Dank.
Bündnis 90 Die Grünen.
Danke, Frau Vorsitzende. Der Antrag geht schon mal definitiv in die richtige Richtung. Das ist so, aber das bestreitet hier ja auch niemand, dass er nicht in die richtige Richtung geht. Wir brauchen Absicherung, wir brauchen Verlässlichkeit für unsere Bundeskaderathletinnen und Kaderathleten. Nur, was jetzt uns jetzt an dem Antrag stört, Es wurde jetzt schon viele, viele Punkte genannt, da gehe ich gleich gerne nochmal drauf ein. Aber in so zentralen Punkten bleibt er unklar, vor allem eben in der Finanzierung. Die Ausgestaltung von Zuständigkeiten fehlt uns jetzt im Antrag und insbesondere mit Blick auf die geplante Spitzensportagentur. Und da komme ich jetzt zu dem Thema. Also wie gesagt, wir möchten es. Wir möchten Sicherheit. Wir möchten Absicherung. Wir brauchen feste Perspektiven für unsere Kaderathletinnen und Kaderathleten. Und ja, ich bin auch beim Kollegen Meyer zu sagen, da müssen wir auch mal drüber gehen. Vielleicht haben wir zu viele Plätze, um es aber stabil auszugestalten. Aber was ich möchte, wir warten auf ein Gesetz. Wir warten darauf, dass unsere Sportförderung neu aufgestellt wird. Und das muss es. Sie muss auf neue, sichere Beine gestellt werden. Und da erwarten wir auch von Regierungsseiten, wenn der Entwurf kommt, dass hier eben genau eine Absicherung für unsere Athletinnen und Athleten, dass hier neue Wege gegangen werden, die perspektivisch Sicherheit bieten. Deswegen werden wir uns bei diesem Antrag heute enthalten. Können uns aber gut vorstellen, hier drauf weiterhin aufzubauen und uns wirklich beim Sportfördergesetz dann auch noch mal dazu zu treffen.
Vielen Dank. Die Linke darf noch einmal reagieren.
Man trifft sich immer zweimal im Leben. Also insofern wollen wir als Linke natürlich jetzt irgendwann mal eine Entscheidung, weil wir reden über dieses Thema, also schon in der letzten Legislaturperiode, wo ich hier stellvertretendes Mitglied war. Und der DOSB ist ja noch hier. Die haben uns, ich sage, wie oft haben sie an uns dies adressiert? Die Sporthilfe, genau das Gleiche. Und insofern verstehe ich es nicht, warum wir jetzt wieder dieses Thema auf Wiedervorlage und Verschiebebahnhof der Verantwortlichkeiten legen. Und das hilft den jetzigen Kadersportlern. Das sind die, die uns in die nächste olympische Zeit führen, überhaupt nicht. Und einerseits träumen wir ja von Olympia und sind dann nicht bereit, für die Zukunft hier auch klare Flöcke mal einzuschlagen. Und ich finde in jedem Gesetzentwurf immer Kritik. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn wir uns heute zwar nicht durchsetzen, freue ich mich natürlich jetzt auf die Vorlagen der Koalition diesbezüglich. Irgendwann muss ja auch das Spitzensportfördergesetz ja mal vorgelegt werden. Es ist adressiert. Nachgelesen im Protokoll, sollte Kabinettsbeschluss im Februar sein, diesen Jahres. Fehlanzeige. Also sputen Sie sich und wir gucken da bei diesem Thema natürlich genau hin. Vielen Dank für die gute Debatte.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir uns ausführlich ausgetauscht. Die Bundesregierung hat ordentlich zu arbeiten. Die Aufgaben sind verteilt. Wir kommen jetzt aber zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf die auf Drucksache 21/3616. Wer stimmt dafür? Das ist die Linke und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Union, SPD. Ja, das war's. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich dachte gar, irgendeiner fehlt noch. Und die Enthaltung bei Bündnis 90 Die Grünen. So, jetzt haben wir es. Damit ist dieser Antrag aber abgelehnt bei Enthaltung der Grünen. Dann schließe ich auch den Top 3 und rufe Top 4 auf. Das ist die Unterrichtung durch das Deutsche Institut für Menschenrechte, Jahresbericht 2024, Bundestag Drucksache 21/2400. Der federführende Ausschuss hat das mitberatende Votum angefordert. Die Obleute haben sich auf Kenntnisnahme ohne Debatte geeinigt. Da sehe ich auch keinen Widerspruch. Damit wurde die Unterrichtung hier zur Kenntnis genommen. Dann kann ich auch schon Top 4 schließen und Top 5 aufrufen. Top 5 ist eine Unterrichtung durch die Bundesregierung, Baukulturbericht 2024-25 der Bundesstiftung Baukultur mit Stellungnahme der Bundesregierung. Das ist die Bundestagsdrucksache 20/11650. Der federführende Ausschuss hat das mitberatende Votum angefordert. Die Obleute haben sich auch hier geeinigt, den Top ohne Debatte zu behandeln. Da ist auch kein Widerspruch. Zu dem Bericht liegt ein im federführenden Ausschuss eingebrachter Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21/24083 neu vor. Die Kenntnisnahme haben wir zur Kenntnis genommen. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann rufe ich jetzt die Abstimmung über den Entschließungsantrag auf. Wer stimmt dafür? Das ist die Union, die SPD und Bündnis 90 Die Grünen in diesem Fall. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion. Okay. Also keine Gegenstimmen. Enthaltung ist dann die AfD-Fraktion und die Linke. Ja, dann hat der Ausschuss für Sport und Ehrenamt diesen Antrag angenommen. Dann schließe ich auch Top 5 und rufe Top 6 auf. Das ist Verschiedenes. Gibt es Wortmeldung? Sehe ich nicht. Entschuldigung, bitteschön, Christian Görke.
Nun ist die Bundesregierung ja schon wieder abhanden gekommen hier im Ausschuss. Sicherlich entschuldigt, weiß. Aber ich würde jetzt gerne wissen von der Bundesregierung, wann das Sportfördergesetz jetzt im Kabinett der Bundesregierung aufgesetzt wird. Weil wir würden schon gerne denn unsere Planungen auch der Fachdebatten denn danach ausrichten hier im Ausschuss.
Wir planen, das zeitnah ins Kabinett zu geben. Wir werden das sicherlich nicht jetzt während der laufenden Olympischen Winterspiele und Paralympischen Winterspiele machen, sondern einen Zeitraum finden, der vielleicht dazwischen oder danach liegt. Wir sind, sagte der Vorsitzende ja auch vorhin, in gutem Austausch auch mit dem DOSB und wollen schauen, dass wir das jetzt relativ zügig dem Kabinett vorlegen.
Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Meldung von Stefan Mayer.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich erlaube mir nur aufgrund der hohen Aktualität den Hinweis. Es kam ja am vergangenen Wochenende in Magdeburg wirklich wieder zu gravierenden und abscheulichen Ausschreitungen im Rahmen eines Fußballspiels. Es sind, glaube ich, 70 Polizeibeamte verletzt worden, davon 19 schwer. Teilweise auch Morddrohungen gegenüber Polizeibeamten im Einsatz. Ich habe jetzt nur in den Medien mitbekommen, dass sich der Innenausschuss mit diesem Thema beschäftigt, was vollkommen nachvollziehbar und richtig ist. Ich finde aber, wir als Sportausschuss sollten uns mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema, das dürfen wir nicht nur dem Innenausschuss überlassen. Klar, der ist für die innere Sicherheit, für die Polizei zuständig. Aber wir sind für den Sport zuständig und das kann uns, glaube ich, nicht kalt lassen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn hier, das war ja kein Einzelfall, es hier fast jedes Wochenende wirklich zu sehr gravierenden Ausschreitungen am Rande oder in Fußballstadien kommt.
Dann macht es vielleicht Sinn, sich mit dem Innenausschuss nochmal abzustimmen, wann die das auf die Tagesordnung nehmen und dann können die Obleute ja nochmal gemeinsam beraten, wann wir das hier im Ausschuss besprechen würden und in welchem Rahmen. Das finde ich einen sehr guten Hinweis. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Themen? Also Themen nicht bitte, das machen wir ja normalerweise in den Offline. Noch weiteres, so Verschiedenes, das ist nicht der Fall. Dann darf ich darauf hinweisen, dass die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses am Mittwoch, den 25. Februar, wie üblich um 14.30 Uhr stattfindet. Wir planen uns da den Blaulichtorganisationen zu widmen. Das ist wieder eine Sitzung zum Ehrenamt. Dazu werden das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland eingeladen. Und damit schließe ich nun die 16. Sitzung unseres Ausschusses, bedanke mich bei allen und bitte alle, den Saal zu verlassen. Das hatte ich noch gar nicht gelesen. Da hier im Saal direkt noch eine kurze Entschuldigung. Wir werden noch eine kurze Besprechung haben zu den Olympischen und Paralympischen Spielen. Deswegen bitte ich alle, die jetzt sozusagen nicht dazugehören, dann auch den Saal zu verlassen. Aber vielen Dank für das Interesse, auch bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern.